Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Podcast ohne Schuss. Jetzt wollte ich echt der Podcast mit Schuss sagen. Der Podcast, verdammt. Okay, ihr kennt den Podcast.
Los.
Ja, geht ja. Gut los, ihr kennt den Podcast. Und genauso verwirrt, wie ich heute bin, ist auch irgendwie die aktuelle Kinolage, weil es war jetzt gar kein so großer Start und deswegen habe ich hier meine Saufboys geholt. Markus und Pascal, hallo.
Hallo.
Hi.
Und wir haben nicht gesoffen, traurigerweise. Ja. Hier steht nur so Spezi, Saft und Wasser rum.
Ja, das kickt auch das, schon.
Ja, kickt auch schon. Ja. Und bevor wir loslegen, ganz kurz noch der Hinweis, diese Ausgabe wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, weil so krasse exklusive Originals jetzt irgendwie nicht im Kino starten.
Ja, die Woche ist die Woche von The Amateur, aber ja. Wenn ihr was darüber wissen wollt und wissen wollt, wie der Film so ist, dann lest das einfach auf filmstarte.de nach. www.filmstarte.de.
Das ist eine Amazon-Produktion, ja. Ne?
Kann sein, dass der mit drin
ist. Dass der nicht direkt bei Amazon Prime Video kommt, ne?
Naja, ich glaube, da aber hat er ja einen guten Cast, so, ne?
Ja, also ist ja schon, die bauen ja schon Sachen dann erstmal gerne auch ins Kino hier. Accountant 2 ist doch auch Amazon und da kommt auch ins.
Challengers auch, ne?
Siehst du? Ja. Die machen das so. Ja ganz gerne mal. Amazon hält noch die Fahne fürs Kino hoch, du.
Ja, genau.
Die nächsten Wochen sehen dann ein bisschen krasser aus, aber heute erstmal nicht.
Heute sieht es auch krass aus, aber ja, halt in unserem Podcast, weil wir dachten, wir labern mal wieder so ein bisschen rum. Und wir labern über unsere Lieblingsfilme.
Hätte mir das mal jemand gesagt.
Unmöglich, ne?
Ja.
Und wir können das, wenn euch das gefällt, also ich rede jetzt mit den Leuten da draußen, mit euch natürlich auch, aber vor allem mit den Leuten da draußen, können wir das gerne auch weiterführen. Wir können mal durch die ganze Redaktion gehen und da auch jede einzelne befragen, so nach den Lieblingsfilmen. Wir können das auch in dieser Runde machen und Genres spezifisch so, Lieblings-Actionfilme, Lieblings-Horrorfilme. Ich glaube diesmal, also ich habe zumindest geguckt, dass ich sehr bunt gemixt bin, so bei was das angeht.
Bunt.
Aber wie gesagt, wenn ihr da mehr zu haben wollt, schreibt dann leinwandliebe@filmstarts.de, schreibt uns auch eure Lieblingsfilme so rein. Und eine erste Sache, die wir, glaube ich, klären müssen, weil das kam jetzt so ein bisschen auf im Vorgespräch mit dem guten Markus.
Wenn man das so nennen möchte.
Müssen Lieblingsfilme auch 5 von 5 Filme sein?
Gute Frage.
Ja, ist eine gute Frage. Müssen Filme überhaupt in eine Skala von 5 bis 5
so
reingedrückt werden?
Hast du doch jetzt nicht bei Filmstart zu fragen. Ja. Da muss doch alles reingedrückt werden.
Meine Filmwelt war auch unbeschwerter, als ich das noch nicht gemacht habe.
Ja, meine auch. Und ich finde...
ist sie auch im Allgemeinen einfach.
Das brauchen Filme nicht, aber es ist immer schön, um eine kleine Einschätzung zu geben, auch an andere Leute, wenn man sich zum Beispiel bei Letterboxd folgt oder Filme auch bei Filmstarts kann man ja auch Filme bewerten, um zu sehen, wie einem dieser Film gefallen hat. Aber ich würde sagen, gerade Lieblingsfilme entziehen sich diesen 5 von 5 Sternen irgendwie, weil es ja dann doch irgendwie auch Filme gibt, die man nostalgisch liebt und immer wieder guckt, aber man ist sich klar, das wäre eigentlich ein 3,5 oder ein 4-Sterne-Film und kein 5 von 5 Meisterwerk. Deswegen finde ich, dass diese Funktion, die es bei Letterboxd gibt, das Herz zu geben, ja sehr gut. Das zeigt dir dann,
das stimmt, ja.
Das kann man zum Beispiel nutzen, aber nein, man muss einem Lieblingsfilm nicht zwangsläufig 5 von 5 geben.
Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie man das selber so für sich umreißt, sage ich mal, diese 5 Sterne. Ja, wenn ich jetzt wirklich nur sage, ja, rein aus den und den Kriterien wäre das jetzt halt ein 5-Sterne-Film, wo da irgendwie nichts von mir selber drin steckt oder keine Emotion, dann ist es so, aber mir ist es wirklich immer auch irgendwie was Persönliches mit drin. Also 5 von 5 Sternen ist wirklich was mich richtig umhaut, deswegen ist das für mich zumindest schon mal ein guter Anhaltspunkt, wenn ich das mache. Wenn ich bei mir so Letterboxd angucke, sind die meisten 5-Sterne-Filme auch Sachen, die ich jetzt nicht quasi neu gesehen habe und dann da eingeloggt habe, sondern Sachen, die ich so nach und nach da irgendwie eingepflegt habe. Und da spielt da immer irgendwie die Erinnerung mit und das Gefühl von damals und so. Deswegen haut das schon halbwegs hin, zumindest um erstmal so eine Orientierung zu finden. Weil es ist ja erstmal eine schwierige Frage generell nach den Lieblingsfilmen, gerade auch bei uns im Alltag. Also wenn man einfach mal so spontan damit überfallen wird, dann ist man erstmal so
ätzend.
Ja, ich hasse immer diese Frage, so, was ist dein Lieblingsfilm?
Ja, genau.
So der eine Film, so der muss jetzt dein Lieblingsfilm sein.
Frag mich doch noch 20 oder
ja,
so.
Ja, genau so. Und vor allen Dingen frag mich morgen, dann nenne ich dir noch wieder 20 andere Filme. Also,
ja.
Aber ja, ich sehe es auch so. Vor allen Dingen, ich habe immer so dieses Ding, wenn ich so einen Film das erste Mal sehe und sage, wow, der ist für mich Meisterwerk, 5 von 5. Und dann gucke ich den irgendwie noch ein zweites Mal und stelle fest so, ja, so die Euphorie, groß im Kino, das erste Mal geguckt, hat dich dann doch irgendwie so ein bisschen auch betäubt und dann schaut man ihn nochmal und guckt vielleicht so ein bisschen hier und da auch kritischer oder ist auch vielleicht durch Gespräche mit anderen Leuten, durch den Podcast, so wie häufig ich im Podcast sitze und über Filme so rede und danach denke so, ja, stimmt, das habe ich so noch gar nicht betrachtet und vielleicht müsste man das doch auch mit noch in die Wertung mit reinnehmen und vielleicht doch wieder einen Punkt abziehen oder einen Punkt draufsetzen.
Ja.
Es ist halt immer so ein lebendes Objekt, so dass sich mal so entwickelt.
Ja, genau, andersrum geht es ja auch. Ja,
das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit und das ist ja auch was Schönes und Lieblingsfilme. Also ich finde, einen Lieblingsfilm hat man nicht nach dem ersten Gucken. Ne? Also du guckst den Film an und sagst, das ist jetzt mein Lieblingsfilm. Ja. Der Lieblingsfilm wächst mit der Zeit, der muss ja auch irgendwie der Prüfung der Zeit irgendwie standhalten und irgendwie, es muss was Besonderes dran sein. Es muss, und wenn es eine nostalgische Erinnerung ist, die auch heute noch wunderbar funktioniert, aber nein, ich habe zum Beispiel letztes Jahr, ich habe Sterben geguckt und dem 5 von 5 gegeben. Ne? Ich würde aber nie sagen, dass es jetzt ein Lieblingsfilm ist.
Ja.
Oder das ist ein gutes Beispiel, das reicht schon.
Ja, von dem Sterben ist halt auch so ein Film, ich habe den auch gesehen, habe dem auch 5 von 5 gegeben, nachdem du mir den empfohlen hattest, war ich ja dann auch im Kino und finde ihn ja auch super. Aber das ist halt für mich auch so ein Film, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt nochmal, also in naher Zukunft nochmal gucken muss. Einfach weil es halt auch so ein Brocken ist. Der ist zwar sehr schön, aber zieht dich in bestimmten Momenten halt auch so krass runter, so ich mir denke so,
da ist die Frage, ne? Das schließt für viele wahrscheinlich schon aus, dass sowas überhaupt ein Lieblingsfilm wird. Ich habe ein paar 5-Sterne-Filme auch, die halt solche Downer sind, die ich teilweise vielleicht auch wirklich nur einmal gesehen habe. Genau aus dem Grund sind natürlich trotzdem fantastische Filme, aber
sowas wie Requiem for Dream
zum Beispiel. Ja, genau, das zum Beispiel, ne? Ist bei mir ein 5-Sterne-Film.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich, also Lieblingsfilm, irgendwie impliziert es schon, dass ich den halt auch, dass es irgendwie so ein bisschen wie nach Hause kommen ist, wenn man sich den nochmal anschaut und man den auch immer gerne wieder schaut. Und das ist so, da weiß ich nicht, ob ich da das Label Lieblingsfilm raufklatschen könnte.
Ja.
Das geht in so eine ähnliche Richtung. Ja, und genauso meinte ich auch, es kann sich auch andersrum entwickeln. Wir hatten das ja neulich erst bei unserem Coming-of-Age-Podcast. Ich habe dafür Stand By Me seit langem mal wieder geguckt, war immer ein fantastischer Film, aber jetzt erst gemerkt, das ist ein makelloser Film. Also der war für mich alles perfekt und der hat von mir jetzt im Nachhinein 5 Sterne gekriegt und ist dadurch irgendwie dann doch da so reingerutscht. Also die Erinnerungen waren immer toll und jetzt hat er von mir quasi noch dieses Label, diese Wertung aufgekriegt und würde jetzt tatsächlich noch, obwohl es ein älterer Film ist und ich den früher geguckt habe und der da noch nicht vielleicht mein absoluter Lieblingsfilm war, zumindest sich irgendwie qualifizieren, in diese Riege vorstoßen zu können. Also so rum geht's auch.
Und er macht es jetzt nur, um mich daran zu erinnern, dass ich der Volltreffer zu Hause auf dem Schreibtisch habe liegen lassen, obwohl ich ihm den eigentlich mitbringen wollte.
Ja, ich habe schon darauf gewartet, wann du es
sagst. Ja. Aber das wäre tatsächlich zum Beispiel, der Volltreffer ist bei mir tatsächlich ein Lieblingsfilm. Ich weiß, den kann man auch absolut nicht mögen. Ich finde den super.
Da kann ich ja jetzt leider noch nicht mitreden.
Ja, das ist wohl wahr. Aber gut, ja, wollen wir mal reinspringen. Jeder hat irgendwie ein paar Filme. Jetzt gucken wir einfach mal, wie lange das hier so geht und wie viel wir über die einzelnen Filme sprechen.
Und ob wir Überschneidungen haben. Wir haben uns diesmal nicht abgesprochen. Ne?
Stimmt, ja, genau. Und weil Pascal seinen Papierlaptop schon so schön da aufgestellt hat. Pascal hat ein Blatt Papier einfach so schön gefaltet und es steht da, als wenn es ein Laptop wäre. Darf Pascal einfach anfangen.
Ja, dann fange ich auch mit meiner, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe einen absoluten Lieblingsfilm. Die Nummer eins, okay. Der mir auch am meisten bedeutet, der auch den Grundstein für meine Filmleidenschaft gelegt hat und den ich jedes Jahr aufs Neue gucke und das ist Tanz der Vampire.
Ah ja, stimmt, ja, na klar,
hätte
drauf kommen können. Ja, stimmt, ja.
Tanz der Vampire von 1967 von Roman Polanski. Ich glaube, ich habe über diesen Film im Podcast schon 1000 Mal gesprochen.
Ja,
ich habe auch einen Artikel drüber geschrieben und kennt ihr den?
Du das kennst ist ihn ein auf geiler jeden Fall? Film.
Ich habe ihn leider noch nicht gesehen.
Okay.
Ja, genau wie der Volltreffer.
Diesen Podcast.
Nein, aber das ist gut. Ich gelobe hiermit, dass ich die Filme, die ihr nennt und die ich noch nicht gesehen habe, mir anschauen werde.
Ja. Ist auch ein Klassiker, den man
sich mal
anschauen
davon
sollte.
Mal ganz abgesehen, auf jeden Fall. Ja.
Genau.
Und vor allem ist halt auch so ein geiler Klassiker.
Ja,
also
ja.
Tanz der Vampire, als ich den das erste Mal gesehen habe, ich war auch irgendwie platt, so was man aus diesem Vampir-Genre irgendwie noch rausholen kann, dass es auch tatsächlich ja witzig sein kann. Ich finde immer noch die lustigste Sache, wo ich mich am Anfang kaputt gelacht habe, ist gleich am Anfang, wenn sie versucht, diesen einen Vampir mit dem Kreuz fernzuhalten und er sie nur die ganze Zeit auslacht und dann irgendwie meint so, ja, ich bin Jude gewesen, mit dem Kreuz brauchst du mir nicht kommen. So.
Chagall.
Ja, genau.
Vor allem wieder so ein Beispiel auch, wie, das sage ich auch gerne mal, so, wo Sachen damals schon so aufgebrochen wurden und dann trotzdem in den Jahrzehnten danach trotzdem so ganz 0815 wiedergeholt worden, obwohl der Film das halt schon offenbar viel origineller gemacht hat als andere Genrevertreter.
Ja, ich finde, das ist eine einzigartige Mischung aus so Slapstick-Humor, aber halt auf einmal auch so super düsterem Vampir-Horror, weil das Ende, das ist ja apokalyptisch, ohne zu viel zu verraten. Aber das ist sicherlich kein perfekter Film, aber ein mindestens ein Klassiker, den man gesehen haben muss. Und für mich meine absolute Nummer 1.
Ja, geil.
Den nenne ich immer.
Ja.
Habe ich gleich was für die Watchlist. Was gucke ich jetzt zuerst? Volltreffer oder Tanz der Vampire?
Tja. Ja, okay. Also wenn wir danach gehen, dann würde ich auch sagen, guck Tanz der Vampire zuerst.
Du willst den Film nicht mitbringen.
Ja, doch. Ich bringe dir den morgen. Morgen bringe ich den hier mit und dann musst du halt irgendwann wieder ins Büro kommen und dann hast du ihn da. Das ist...
Du musst ja auch morgen ins Büro kommen.
Und wer bringt mir Tanz der Vampire mit?
Kann ich dir auch mitbringen morgen.
Boah, okay. Siehst du? Boah, okay. Kommen wir mit einem ganzen Stapel Filme nach Hause. Mal gucken, was jetzt noch passiert, was ich mir noch alles mitnehmen muss.
Einiges.
Ja, dann mache ich, ich glaube, dann gehe ich mal, obwohl ich tue mich ja echt immer so ein bisschen schwer. Bei mir fighten eigentlich so zwei Filme um den Platz, so wirklich absolute Nummer eins. Und das ist bei mir auf der einen Seite Vanilla Sky von Cameron Crowe mit Tom Cruise und Penelope Cruz und Cameron Diaz. Und auf der anderen Seite The Fall von Tarsem Singh.
Oh, okay.
Und allein, wenn ich
der Stapel wächst bei mir.
Wenn ich so halt einfach Kino so als audiovisuelles Medium nehme, dann ist es immer The Fall. Ich hatte das Glück damals, den tatsächlich bei mir in Münster, als ich studiert habe, in so einem sehr kleinen Kino leider zu gucken, aber wenigstens in einem Kino. Und ich finde, Tarsem Singh hat seitdem auch nichts wieder so richtig gemacht, was so daran gekommen ist, weil das ja auch so, es hat ja so ein bisschen Anleihen von Pans Labyrinth, weil es wird ja auch, das spielt in so einer normalen, also in unserer Gegenwart, aber ich glaube so 30er Jahre oder so, und da ist so ein Stuntman, gespielt von Lee Pace, der im Krankenhaus landet, weil er bei so einem Stunt sich verletzt hat, und da kommt so ein kleines Mädchen, die er quasi dafür ausnutzen möchte, dass sie ihm Morphium klauen geht. Und deswegen fängt er an, ihr so Märchen zu erzählen. Und in diese Märchenerzählung fließen dann ganz viele Sachen aus ihrer und seiner Realität so mit rein. Aber ist auch egal so, weil die Bilder, die der da erschafft, wow. Also es ist wirklich Bombast-Kino vom Feinsten, das ich gerne mal so auf der richtig großen Leinwand hätte sehen wollen.
Schön im Zoopalast.
Ja, Saal 1, also wäre ich sofort dabei. Und ja, Vanilla Sky, da kann ich immer gar nicht so richtig sagen, was es eigentlich ist. Ich habe den damals, als er rausgekommen ist, wirklich so mehrfach hintereinander schon im Kino geguckt. Ich finde einfach so diesen, ich mag schon diese Intro-Sequenz, diese Albtraum-Sequenz von Tom Cruise, wenn er da irgendwie aufwacht, mit dem Auto zur Arbeit fahren will und feststellt, irgendwie ganz New York ist leer. Und dann steigt er irgendwann aus dem Auto und fängt an loszurennen, landet am Times Square, der ist komplett leer gefegt, und Cameron Crowe hat den ja auch wirklich komplett leer machen lassen. Die haben, glaube ich, auch sehr, sehr früh am Morgen
morgens
gedreht.
Morgens um 5 oder so. Ja.
Aber wenn dann die Kamera sich so um Cruise dreht und du siehst halt, dieser ganze Platz ist einfach nur leer, so ist er der letzte Mensch auf der Erde, und dann wacht er halt auf und das ist nur die Intro-Sequenz. Und dann baut sich das aber mehr und mehr auf und hat ja auch viele so Filmzitate und Musikzitate. Auch der Soundtrack, finde ich, ist ja wirklich grandios. Also gerade Cameron Crowe kann sich ja da auch mit Musik immer wirklich gut austoben. Und das ist einfach so ein Film, so, ja, ich weiß auch, das ist jetzt kein perfekter Film oder irgendwie was so, aber das ist, der ist einfach so, den kann ich auch rauf und runter gucken.
Ist für dich perfekt.
Ja.
Ja, wie schön.
Ja, also ich habe den The Fall nie gesehen.
Ich auch nicht.
Bei mir ist es irgendwie, ich glaub, der hat doch auch The Cell gemacht, oder?
Genau, ja, genau. Ja.
Fand ich, und Spieglein, Spieglein.
Die beiden habe ich gesehen und auch Krieg der Götter habe ich gesehen. Mhm. Ja. Die fand ich alle visuell sehr, sehr mitreißend. The Fall noch nicht, aber...
Dann bringe ich dir den mal, ich muss dir ja auch mal irgendwann mal mitbringen können.
Aber man kennt so die Bilder und genau, wenn man das so sieht, so, ne, die,
genau,
dass
genau,
man sich
genau
das wirklich direkt hinhängen könnte.
Ja, ja, und ich meine, also The Cell mag ich auch wahnsinnig der gerne mit Jennifer Lopez
und Vincent D'Onofrio.
Und Vince Vaughn,
der ist krass.
Ich muss ja auch sagen, zum Beispiel Spieglein, Spieglein finde ich ist hart unterschätzt.
Ich mag den auch.
Ich finde den super, gerade Julia Roberts als böse Königin. Mhm. Also Spieglein, Spieglein halt die beste Snow White Live-Action-Verfilmung irgendwie so, weil die halt sich auch wahnsinnig viel so traut und halt visuell einfach
frech
sehr, sehr beeindruckend ist.
Ja. Mhm. Hat Tarsim Singh seitdem einfach eigentlich irgendwas Großes noch gemacht?
Er hatte danach noch irgend so ein Thriller, glaube ich, aber seitdem halt, wie gesagt, auch nichts mehr so richtig. Mhm. Und auf hier Krieg der Götter hatte ich mich damals echt gefreut, war dann wahnsinnig enttäuscht, so, weil ja, da hat halt auch wieder geile Bilder, aber...
Mhm. Oh, so, richtig geile Bilder.
Ja, ja, aber so die Story war halt wirklich schon sehr, sehr zäh. Mhm. Deswegen, okay, also ich bin bei ihm wirklich so, ich sehe so The Fall, da hat er so, finde ich, so den... Da hat er die perfekte Peak Balance gefunden für alles so. Also da, finde ich, passt auch die Story, die rührt mich auch immer wieder zu Tränen. Und ist sehr, sehr spannend, wie das auch gemixt wird und wahnsinnig kreativ. Also ja, den bringe ich mal mit und dann müsst ihr euch einfach ausmachen.
Ja, ich habe ja erstmal noch ein paar andere Filme auf der
Vanilla Stapel. Sky hast du gesehen?
Vanilla Sky habe ich immer mal gesehen, ja.
Ohne das Böse zu meinen, ich mag den sehr gerne. Ich finde, das ist eine der besten Performances von Tom Cruise überhaupt. Ich finde, der hat auch diese herzzerreißende Szene, wenn er seine Maske hat und dieser Gasse zusammenbricht und weint. Ich finde, das ist groß. Der fällt bei mir aber immer wieder, bis ich ihn dann wieder gucke und sage, oh, der ist immer noch gut, so ein Film, den ich mit 14 total geil finde, weißt du? Mhm. Den man so in der Jugend gesehen hat, das ist so ein Mindfuck-Ding, das ist total klasse und er hat so die aktuellen Radio-Hits alle drin. Und dann
das sind ja genau die Sachen, die mir bis heute gefallen.
Genau, und
deswegen,
dann,
naja, das
ich habe ihn lange nicht
genau, und dann gucke ich und dann denke ich mir, ich denke mir dann vorher immer, ob der wirklich noch so gut ist, aber ja, der ist auf jeden Fall ein sehr guter Film.
Mhm. Der stark, haut rein.
Haut rein, ja.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. The Fall bin ich gespannt. Also da, ja,
ich bin auch
ein bisschen
gespannt,
Angst davor.
Was ihr sagt.
Also
vielleicht müssen wir da mal einen extra Podcast nur
genau,
zu The Fall machen.
Genau, ich weiß sonst inhaltlich auch nicht so viel darüber. Ich habe ein bisschen Angst, dass es was sein könnte, dass es, aber wir sind ja oft nah beieinander eigentlich, Sebastian.
Ja,
ich habe Angst, dass es sein kann, wo ich nicht so richtig rankomme.
Glaube ich schon. Ja? Also da ist jetzt auch kein, weiß ich nicht, da, also der ist...
Den kann man auch einfach nur gut finden.
Ja, eben.
Oder auch einfach
das ist,
okay.
Ja,
das finde ich ist ja auch so. Also ich finde es ja auch vollkommen okay, wenn Leute Lieblingsfilme, die ich habe, kacke finden.
Ja,
völlig
in Ordnung.
Das ist total legitim.
So, jetzt kommt aber Markus dran.
Es ist aber wirklich schwierig, weil wir haben ja jetzt so ein bisschen dieses, wir machen 5 Filme und so, ich kann keinen hier rausschmeißen. Ich fange einfach mal an und lasse dann den letzten, den ich nicht genannt habe, weg oder schmeiß den noch kurz an.
Oder nennst ihn einfach nur.
Nenn ihn einfach nur, ja. Weil, also ich habe keinen einzelnen und auch keine 2, die ich so in der Spitze sehen würde. Das ist alles für mich relativ gleichwertig, aber ich nenne jetzt trotzdem den ich mal gezwungenermaßen schon mal in einem Filmstarts-Podcast als Lieblingsfilm rauskristallisieren musste, weil wir ja mal irgendwann dieses kurzlebige Format hatten, hier unsere Lieblingsfilme gegeneinander antreten, irgendwie sowas. Oder 2 Redakteure stellen ihre Lieblingsfilme vor.
Gott, ja, stimmt.
Als wir die, wie hießen diese?
Das war noch
Plattform.
Für unsere Steady-Geschichte.
Steady-Plattform, genau.
Dass wir mehr Kohle mit Podcast machen wollten.
Ja,
das war vor meiner Zeit.
Ja, ja. Das war ein interessantes Experiment. Das war auch ein ganz,
war aber ein witziges
ganz
Format
lustiges Format,
schon, ne?
Genau. Und da habe ich mich für nichts ganz so Naheliegendes entschieden, sondern stattdessen für Sweeney Todd von Tim Burton. Mhm. Der für mich. Also, das ist auch so ein Film, da brauche ich nur dran denken und kriege irgendwie Gänsehaut. Der hat mich damals, ist für viele irgendwie, damals für Christoph, mit dem ich Podcast mache, auch nicht die naheliegendste Wahl, obwohl er dann relativ versöhnlich war. Aber ja, es hat für mich wirklich so ein, das ist für mich nämlich einer dieser typischen Filme, wo ich auch weiß, der hat irgendwie Ecken, die nicht so ganz, weiß nicht, die jetzt nicht für den perfekten Film sprechen. Aber der mich einfach jedes Mal total kickt bis heute. Also
habe ich tatsächlich nie gesehen.
Wirklich nicht? Sweeney Todd?
Sweeney Todd ist wirklich so ein Ding, als ich dann auch mitgekriegt habe, dass das so ein Musical ist, wo die halt permanent singen.
Ja, stimmt, da, aber auch nur so halb. Also es ist einerseits, erstmal hat es mich geflasht, damals zumindest, weil mir das dann noch nicht so bewusst war, was man aus Musical eigentlich machen kann. Also was, das ist wirklich so ein, es hat, erstmal ist es sowieso, ja, von Stephen Sondheim, der sowieso so eine ganz spezielle Art hat, Musical zu machen, kann einem gefallen, muss einem auch nicht gefallen, gefällt mir auch längst nicht alles, was ich so kenne von ihm. Das ist teilweise schon so ein bisschen operettenhaft, also dass er wirklich viel gesungen wird und Dialoge in Gesang übergehen, aber du hast trotzdem auch so Nummern, die eingängig sind und okay, wo die du dir auch gerne so mal anhören kannst, also ging mir zumindest danach so. Aber auch die Welten, die da zusammentreffen, das passt einfach auch so perfekt. Das ist so ein Stoff, der ist für Tim Burton wie gemacht und selbst für Tim Burton-Verhältnisse schlägt er dann nochmal so über die Stränge, also weil der auch so unfassbar brutal ist, aber auf so eine überhöhte Art auch total. Also dieses, allein das Blut, es spritzt ja wirklich in Strömen, das Blut, aber das ist, sieht halt so betont künstlich aus. Es ist so das roteste, blutigste Blut, was du machen kannst, wie aus so einem alten, klassischen Horrorfilm generell. Also das ist ja sehr eine Hommage im Grunde an so alte Hammer-Filme oder irgendwelche anderen klassischen Horrorfilme. Der sieht ja sogar fast schwarz-weiß aus in vielen Aspekten. Also die ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung, also das lullt dich auch irgendwie so ein. Und dabei hast du aber dann wirklich diese roten Blutspritzer, die überall hin. Und dann den schönen Gesang, der auch irgendwie immer auch so ein bisschen schräg ist. Auch Johnny Depp ist jetzt nicht der beste Sänger und so, aber das passt einfach alles. Und diese ganze Stimmung, dass eben, und der ist auch so kompromisslos, also dass es halt darum geht, dass die einfach Menschen zu Pasteten verarbeiten und das dann essen und so. Und bis zum Schluss auch so konsequent. Und eine der geilsten und schönsten Endeinstellungen, die ich auch in einem Film, glaube ich, jemals hatte. Das hat mich wirklich, ich habe ihn, glaube ich, auch viermal damals im Kino gesehen. Mhm. Aber der hat bei mir genau so einen Nerv getroffen, wo ich sagen würde, boah, ja.
Ja, habe ich vor 2 Jahren erst wieder gesehen, weil ich das Musical in New York geguckt habe.
Ja, stimmt,
hast du erzählt. Und grandioser Film. Grandioser Film, hat alles gesagt.
Ja, muss ja, hier das.
Also das musst du,
den kann ich dir mal mitbringen auf Blu-ray.
Ja, ich hab den tatsächlich nur auf DVD. Das ist aber so eine schöne Box, deswegen habe ich den bisher nie erneuert, sozusagen im Regal. Aber wäre eigentlich auch mal was, gerade bei Lieblingsfilmen muss man das eigentlich auch
machen. Ja, der ist super. Der ist wirklich super. Auch wenn da 75% gesungen wird, daran muss man sich nicht stören. Der ist schon nicht gut.
Ich finde auch, das wird gut eingebunden. Es hat nur einen so einen Schwachpunkt, das ist diese Liebesgeschichte zwischen den jungen Leuten. Die ist nicht so, die zündet nicht so wie der Rest. Da hat es dann auch dieses junge Pärchen. Da denke ich so, das fällt immer so ein bisschen ab, wenn ich jedes Mal, wenn ich gucke.
Und man hat Alan Rickman.
Und Alan Rickman als Bösewicht.
Okay. Ja, Alan Rickman ist nice.
Ja,
Sacha Baron Cohen ist, glaube ich, auch.
Sacha Baron Cohen ist auch sehr lustig. Also, ja, er hat auch wirklich so einen guten, tiefschwarzen Humor. Und wie gesagt, ist aber selbst für Burton-Verhältnisse nochmal so eine Spur düsterer.
Ja,
und
also böser. Auf jeden Fall geht so, was die Brutalität angeht, Sleepy Hollow, aber noch ein bisschen drüber.
Ja, genau.
Okay,
ja. Und wahrscheinlich der letzte wirklich richtig geile, große Burton-Film, der so mit seiner Handschrift und so. Also auch wenn Beetlejuice sehr, sehr cool war.
Ja, ja.
Aber das ist nochmal, war für mich nochmal, also ganz da kann man nicht an. Da am ehesten mal wieder, aber zwischendurch war das ja so.
Ja, ja, also zwischen Sweeney Todd. Ich weiß gar nicht, oder kam Big Fish nach Sweeney Todd?
Da bin ich mir jetzt gar nicht.
Welches Jahr ist Sweeney
Todd? 2007, glaube ich.
Ah, nee, Big Fish ist 2005. Ja. Okay,
ja, Big Ice kam dann noch.
Ja, ja, nein. Insel der, bla, 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 Dumbo und so.
Dumbo, nee, nee. Ja, ja.
Nein, nein, zwischen Sweeney Todd und Beetlejuice, da war eine Durststrecke, das kann man so sagen. Ja.
So, Punkt. Mic drop.
Ich mach weiter.
Mach weiter.
Ich sag Vertigo.
Ja, geil.
Ja, für mich der bestinszenierteste Film aller Zeiten. Und immer wieder ein Rausch, diesen Film zu gucken. Das ist so Filme machen auf Endstufe. Filme machen Endstufe ist das. Ja, auch so ein Film, den ich vielleicht nicht jedes Jahr gucke, aber auf jeden Fall alle 2 Jahre und der mich immer wieder aufs Neue umhaut. Auch dafür, dass er von 1958 ist. Ja. Das ist...
Das ist auch so ein Film, den würde ich gerne mal im Kino gucken. Da muss ich echt mal auch aufpassen, wenn mal wieder irgend so eine Hitchcock-Retrospektive kommt oder so, dass man sowas wie Vertigo tatsächlich mal schaut. Ich weiß immer nicht, bei Hitchcock, ich bin fast mehr noch eigentlich ein Fan von Das Fenster zum Hof. Ich weiß nicht, der ist also halt da so, allein so halt auch diese ganzen Sequenzen, wenn er da einfach nur die unterschiedlichen Wohnungen beobachtet und so, wo du dir denkst, ja, wenn du halt dein Bein gebrochen hast und nichts weiter zu tun hast und Fernsehen gab es ja damals noch nicht so richtig in
und
dem
es ist
Ausmaß.
Verdammt warm.
Ja, genau. Ja, wie dieser Mikrokosmos einfach eingefangen bei der Fernsehzone.
Ja. Aber die kann man ja auch beide sehr gut zusammenbringen. Ja, ja, ja. Ist ja thematisch.
Ich habe sogar, glaube ich, die DVD-Box, die ich mir damals geholt habe, war so eine so eine Doppelbox ja. mit Vertigo und das Fenster Dito. Zum Hof. So. Und das war dann auch immer irgendwie so ein Hitchcock-Double-Feature, was ja. sehr, sehr häufig bei mir rauf und runter lief.
Passt ganz gut. Ich habe mir damals sogar also eine größere Blu-ray-Box gekauft, wo ich mal so ein paar Sachen nachgeholt habe, unter anderem das. Aber ich muss das ist jetzt der witzige Fall. Ich kann Pascal eigentlich erstmal in allem zustimmen, was er gesagt hat, aber trotzdem habe ich Vertigo nie so gemocht. Das ist ja schon fast Blasphemie, das zu sagen. Aber er ist fantastisch inszeniert, keine Frage. Und ich finde gerade so Anfang und Ende halt großartig, wo wirklich die Thriller-Handlung im Grunde im Zentrum steht. Aber ich kam nie an diese Beziehung ran zwischen den beiden. Ich habe den das nie abgenommen. So gerne ich Jimmy Stewart auch mag, aber so ganz, das liegt an mir, ich gebe es zu. Aber
das ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja,
dafür kriegst du natürlich schräge Blicke im Cineasten-Kosmos.
Voll, genau. Ich traue mich das schon oft gar nicht offen zu sagen. Jetzt ist es hier festgehalten im Podcast. Kann sein, dass ich es auch schon mal irgendwann gesagt habe. Aber ja, da bin ich nie so mit warm geworden. Da mache ich andere Hitchcock-Sachen, Fenster zum Hof, Psycho oder selbst hier so Cocktail für ein Leiche und so, mag ich das sind wesentlich mehr.
Die sind auch zugänglicher.
Ja.
Die sind auch vielleicht, straighter inszeniert. Vielleicht ist das so, und Vertigo ist ja auch nochmal ein bisschen verkopfter, was das alles angeht.
Obwohl auch das mir eigentlich daran noch gefällt, aber so, ich für mich hat er dann wirklich einige Längen und Durststrecken, was so alles dieses Verhältnis zwischen den beiden Figuren angeht, dass ich irgendwie nicht so richtig einsteigen konnte. Ich glaube, ich habe es auch nur zweimal probiert, aber das reicht
nicht. Das reicht ja dann, um zu wissen, das machst du nochmal in 20 Jahren.
Mach ich vielleicht nochmal, genau, das ist auch noch so ein Punkt, das hat er vorhin gar nicht so explizit erwähnt, aber manchmal muss man einfach wirklich mal eine Weile vergehen lassen.
Genau, man kann auch nichts erzählen.
Ja. Vielleicht bin ich dann irgendwann mal gereift.
Vielleicht.
Genau.
Ja.
Dann machen wir nochmal in 20 Jahren einen Podcast und dann erzählst du es auf einmal.
Ist immer noch nicht gut.
Ist immer noch scheiße.
Was wollt ihr alle von mir?
Muss vielleicht auch mal nach San Francisco fliegen.
Vertigo,
more like die Locations angucken.
Vertipo.
Okay. Das macht dann auch nochmal ein bisschen was aus.
Vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
So, was habe ich denn auf meiner Liste? Oh, als nächstes habe ich bei mir Casino von Scorsese stehen. Und das ist ja bei mir, das ist tatsächlich so ein Film. Ich glaube, das habe ich auch tausendmal schon hier im Podcast erzählt. Ich erzähle es jetzt zum 1001. Mal. Das war für mich so der Film, der hat mich wirklich so in die Welt der Erwachsenenfilme eingeführt. Weil ich weiß noch, bis
zu Pornos meinst du?
Genau. Nein, aber bis zu dem Zeitpunkt war ich halt wirklich filmisch mehr verwurzelt, so halt Star Wars, Indiana Jones, so halt so irgendwie. Ich habe den, glaube ich, das erste Mal wirklich mit 12 oder so gesehen.
Oh, da kommt er natürlich heftig, ja.
Und
Sebastian? Das,
Der auch. und ich weiß nicht, ob den auf im ZDF lief, der irgendwie um 22 Uhr.
Mhm. Wie üblich.
Und dann 3 Stunden schön reinballern.
Dann 3 Stunden, das war schon sehr aufregend. Meine Mutter kam irgendwann so runter, so, was guckst du denn? Ich so, ja, guter Film, geh mal wieder hoch. und ich weiß nicht, ich glaube dadurch, weil über Casino bin ich dann erst so zu den restlichen Scorsese-Sachen gekommen, bin dann auch guter so Einstieg, überhaupt irgendwie auf so Leute wie De Niro aufmerksam geworden, hab da dann wirklich angefangen, mich erstmal durch die Scorsese-Sachen zu gucken, dann De Niro, bin dann zu Pacino gekommen, das war dann, aber.
Das ist der Kreislauf des Lebens.
Ja, genau, aber deswegen ist halt Casino irgendwie für mich immer so der Film von Scorsese, zu dem ich tatsächlich auch gerne so einmal im Jahr wieder zurückgehe und mir den nochmal angucke, einfach weil er halt für mich filmisch so viel gemacht hat und so viele Türen geöffnet hatte, die ich vorher vielleicht gar nicht so unbedingt gesehen hatte, weil es musste vorher für mich immer irgendwie Sci-Fi, Fantasy und irgendwie sowas sein.
Fantastisches
und
Kino,
war,
ne?
Genau. Mhm. Und das war jetzt so das erste Mal, wo du gedacht hast, so, boah, und klar, wenn du den so mit 12, 13 guckst, diese Gewaltspitzen, die da dann halt auch auftauchen, da sitzt du dann da und denkst so, boah, was? Und ich hatte dann auch damals die Doppel-CD mit dem Soundtrack, weil das waren wirklich, der lief dann auch bei mir rauf und runter, weil das macht Scorsese ja auch geil, so Soundtrack-Arbeit ja sowieso auch. Und so dieser Aufstieg und Fall von Las Vegas. Es ist halt auch irgendwie eine geile Story. So. Also ich mag den wirklich sehr, sehr gerne und ich ziehe den auch tatsächlich sehr häufig vielen von Scorseses anderen Filmen vor, auch wenn ich weiß, dass er noch bessere Filme als den gemacht hat. So, ne? Aber Casinos, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, das ist halt einfach nostalgisch so, ne? Weil ich weiß, okay, das war für mich so ein bisschen Stunde Null. Und jetzt bin ich ein Cineast.
Ah. Jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung.
Du kennst Casino?
Ja, ich wollte mich heute bloßstellen.
Du kennst Casino nicht?
Ich habe nie gesehen. Alter. Aber das ist wieder so ein Fall, das hatte ich ja öfter schon mal gesagt, da kann ich es mir nicht erklären.
Also nee, warum ich mir jetzt auch gerade
warum ich das, warum ich, weil ich mag Scorsese, ich mag den, okay, den
dann
das.
Muss ich dir den morgen auch mit.
Ja, ja. Aber den gibt es, glaube ich, auch irgendwann. Aber da, jetzt sind es inzwischen die 3 Stunden, wo ich immer eine Schwierigkeit habe. Ja. Ich will den natürlich auch nicht in Teilen gucken, das ist sowas, ne? Aber früher, ich kann mir nicht erklären, warum ich den nie gesehen habe. Er kam auch auf dem Fernsehen, wie du gesagt hast, aber es ist eigentlich sowas, was genau mein Ding ist und ich habe es nie gesehen.
Das war, glaube ich, auch eine der ersten DVDs, die ich mir dann gekauft hatte und dann auf meinem alten Laptop damals wirklich rauf und runter geguckt habe.
Geil. Ihr habt auf jeden Fall jetzt nur bislang Filme gewählt, die ich alle in meine Amerika-Reise eingebunden habe. Also ich habe ja, als ich nach Las Vegas gefahren bin, auch, also erstmal, Casino ist ein formvollendetes Meisterwerk. Das ist... nicht Scorseses bester, aber es ist ein absolutes Obermeisterwerk. Ja. Der haut dermaßen rein und der hat auch die vielleicht heftigste Gewaltsequenz, die Scorsese jemals inszeniert hat. Baseballschläger. Mhm. Allein der Sound, das mag erschüttern, dieser Film. Das ist ein Obermeisterwerk. Aber ich war extra am alten Strip wegen diesem Film und nur um jetzt zu protzen.
Podcast hast du wenigstens die Bühne, um das zu droppen.
Ja,
das
ist nein, schön. Casino ist bei mir auch ein 5 von 5er. Muss man gesehen haben.
I know. In dem Fall weiß ich es auch. Also es trotzdem hat nichts daran geändert.
Ja. Aber ich muss mir den auch mal auf Blu-ray holen. Ich weiß ja nicht, ich habe ja damals auch, wie gesagt, in dem Zusammenhang dann die ganzen anderen Sachen auch von Scorsese geguckt und hatte mir dann halt auch irgendwann mal Goodfellas gekauft.
Den habe ich gesehen. Vielleicht.
Und sitz zu Hause vor meinem Fernseher und guck halt Goodfellas und zur Mitte geht er auf einmal aus.
Naja, willkommen
bis
im Club.
Bis ich dann irgendwann, und ich dachte erst so, scheiße, DVD ist kaputt.
DVD umdrehen.
Bis ich dann gecheckt habe, fuck, das ist noch so, du musst jetzt die DVD umdrehen.
Hatte ich auch.
Weil dieser Film zu groß ist, um ihn damals halt nur auf eine Scheibe zu pressen.
Wie weird einfach.
Das ist krass, oder? Und ich hatte ein paar von solchen DVDs, so die, es war dann auch noch in diesen hässlichen Papp.
Ja, die konnte ich auch
Snapper.
Snapper.
Die konnte ich auch nie leiden.
Oh, die fand ich immer furchtbar.
Ich habe den immer noch im Regal stehen. Goodfellas und genau diese Goodfellas.
Vor allem, was mich da mal genervt hat, diese Snapper-Dinger, die waren ja auch immer so 5 mm größer als die normalen DVDs. Ja. Das heißt, im Regal hängen die immer so nach oben raus und das hat so mein Perfektionisten Hirn immer nicht
verstehen.
Wahrhaben wollen. So dieses
alle Snapper zusammenstellen.
Ja, genau.
Aber es ist kein Wunder, dass das ausgestorben ist.
Aber ich früher hatte ich meine Sammlung ja tatsächlich alphabetisch geordnet. Und dann kannst du natürlich nicht die Snapper zusammenstellen.
Ich hatte auch Matrix im Snapper.
Ja, genau. Das war auch so die typische erste
Wild Wild
Auflage,
West hatte ich im Snapper.
Ja, Rack Attack. Ich hatte
ich
aber ja.
Boah, ich hatte echt
Matrix
viele Snapper.
Ich
mag
die
Snapper, ist schon
was
Nostalgisches.
Die waren ja auch was.
Ich weiß nicht, aber ich mochte das auch damals schon nicht.
Klack, klack.
Ja, genau.
Und dann auch noch die DVD umdrehen, ey. Aber,
DVD umdrehen. Da.
Aber hat nichts daran geändert, dass der Film fantastisch ist.
Ja.
Goodfellas ist auch ein. Ja. Eines der vielen Meisterwerke von Scorsese.
So, Markus, jetzt darfst du wieder.
Ja. Ich hoffe ja die ganze Zeit darauf, dass ihr wenigstens einen von meinen Filmen nennt, damit ich den streichen kann und trotzdem nur 5 habe am Ende. Aber
ach so,
gut,
keine Ahnung.
Dann nehme ich als nächstes einfach mal so einen ganz klassischen Blockbuster-Meisterwerk-Film, Jurassic Park.
Ja.
Der ist bei mir, also das ist wahrscheinlich für mich der perfekte Blockbuster schlechthin. Also ich habe sowieso auch so eine schwierige Hinführung zu diesem Film gehabt, wenn man so will. Also als Kind natürlich, ich habe das bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt, riesiger Dino-Fan, wie wahrscheinlich alle,
klar,
nahezu alle Kinder bis heute.
Ich war nicht Dino-Fan.
Und ich kann mich noch erinnern, wir sind damals, weil wir im Weißen See gewohnt haben, öfter an dem Kino Tony vorbeigefahren, was es glaube ich immer noch da gibt. Und da hing immer dieses große Jurassic Park Plakat, so 93 oder wenn der Film rauskam. Und ich war halt 3 oder 4 und dachte mir, ich muss das unbedingt gucken, das sieht ja so geil aus. Und ich kam einfach nicht rein, weil ich zu klein war. Und das war so ein Ärgernis und ich hatte mich so auf den Film gefreut. Und als er dann, aber sobald er irgendwie in Videotheken war geholt, immer wieder, das war wirklich so ein typischer Film, geguckt, fertig, wieder von vorne angefangen. Also zurückgespult damals noch und wieder von vorne angefangen. Also den habe ich rauf und runter geguckt, dann auch selber natürlich irgendwann gekauft und in verschiedensten Editionen über die Jahre weg auch gehabt im Schrank. Da kommt so viel einfach zusammen. Also das ist so wirklich Blockbuster-Kino par excellence auch und nicht so ein seelenloses, sondern wirklich auch mit Herz und Verstand. Das ist einfach so geiles Abenteuerfeeling, das total Spaß macht, aber gleichzeitig auch einfach so ein Thrill da ist und sogar ja teilweise Horrorelemente irgendwie drin hat. Und der Spielberg kriegt das so geil unter einen Hut. Und dann einfach auch dieses Setting, also so eine Insel ist sowieso schon mal so ein Setting, was mich total anfixt. Also das ist irgendwie so, du hast auf der einen Seite so behagliches Urlaubsfeeling, wenn du so willst, es ist ja richtig malerisch da. Auf der anderen Seite bricht dann natürlich die Gefahr ein und das ist dann, und du bist dann so abgeschieden und für dich und das folgt irgendwie auch ganz eigenen Regeln, diese Location und so, total fremder Raum. Ach, einfach nur herrlich und ja, und also gerade auch mit dem Herzstück, diese T-Rex-Sequenz, es gibt, also die ist so wirklich ein Paradebeispiel für eine Spannungssequenz einfach im Kino, also wie die auch aufgebaut wird mit diesen Wasserbechern und so und wie das sich nach und nach steigert und dann aus dem Schattenschild diese Kreatur und dann generell natürlich, das ist ja, steht ja außer Frage, jetzt ganz losgelöst von irgendwelchen Emotionen, was es einfach für eine Revolution war, für den Meilenstein war. Ja,
filmhistorisch, ne?
Genau, filmhistorisch, einfach die Effekte. Und aber trotzdem so eine gute Balance. Ich meine, du hast halt wirklich revolutionäre Computereffekte, die aber gar nicht überstrapaziert eingesetzt waren, weil es wahrscheinlich damals auch noch nicht ging. Aber du hast halt diesen geilen Mix aus Animatronics und Computereffekten, der einfach so perfekt aufgeht. Also heute siehst du natürlich dann auch die Unterschiede und so, wenn du sie nochmal anguckst. Aber trotzdem ist das so ein geiler Mix, der das auch alles viel haptischer und greifbarer irgendwie macht. Und der hat so einen Film, der hat mich, glaube ich, zum ersten Mal so richtig staunen lassen damals und das sogar zu Hause, obwohl ich den nicht im Kino geguckt habe und wie mich, glaube ich, seitdem kein Film mehr hat staunen lassen. Also es gibt immer wieder einen Wow-Effekt irgendwie im Kino, aber das ist sowas, wo wir wirklich wie die Figuren selbst, als sie die ersten Dinos sehen, mit offenem Mund so und das bis heute, also gerade absolut fantastisch.
Ich habe jetzt das erste Mal das Buch gelesen.
Habe ich gesehen.
Eins der wenigen Bücher, das ich gelesen habe auch, tatsächlich das, damals schon.
Da war ich jetzt wirklich sehr erstaunt auch, wie viel sie aus dem Buch dann für auch Teil 2 und Teil 3 ja dann erst verwendet haben.
Und wie brutal das ist teilweise.
Wie brutal das Buch auch ist, ja, wie viel wissenschaftlicher Krimskrams da Michael Crichton, der Autor, dann auch noch damit reinpackt. Also du hast am Ende wirklich das Gefühl, du bist jetzt ein bisschen schlauer, was Genetik und Dinosaurier angeht. Und vor allem, er hat ja auch sehr, sehr viele Elemente drin, so die damals tatsächlich auch so im Diskurs waren über, wie sind Dinosaurier jetzt zu bewerten? Sind es doch eher Vögel gewesen oder und sowas alles? Also das Buch kann ich ja auch wirklich jedem nur empfehlen. Das lohnt sich vor allen Dingen auch gerade zu lesen, wenn man den Film schon kennt.
Ja,
weil wirklich,
ich habe es auch erst danach gelesen damals.
So viele Noten, die ganze Geschichte mit dem T-Rex, das ist ja im Buch nochmal ganz anders, weil es gibt da schon zwei T-Rexe. Die sich dann, also es gibt einen jüngeren T-Rex und einen älteren T-Rex, die halt beide irgendwie eine Rolle spielen und sowas alles, also sehr, sehr spannend gemacht.
Muss sowieso das Michael Crichton erstmal auch hoch anrechnen, die Vorlage, und diese Grundidee, das hat er auch einfach drauf, so Fantasy-Sachen, die im Grunde ja auch völliger Quatsch sind, irgendwie wissenschaftlich zu fundieren, das ist total geil, wie er das macht, dass du das halt wirklich glaubst und du denkst, ey, irgendwo muss es doch so eine Mücke geben, mach doch mal diese scheiß Dinosaurier, ich will endlich mal einen echten Dino sehen. Also das ist schon echt geil.
Ja, aber ich war immer sehr erstaunt, also im Buch bin ich sehr erstaunt, dass hier John Hammond, ist ja im Buch wirklich das größte Arschloch, das du dir nur vorstellen kannst. Ja. Und im Film hast du halt diesen lieben, netten Opi. Santa Claus, ja. Opi, der sagt so, oh, ich möchte der ganzen Welt meine Dinosaurier. Und im Buch ist es halt so richtiges Kapitalistenschwein. So, ah, mir scheißegal, ich will diesen Park aufmachen und ich will hier 5.000 Dollar pro Eintritt nehmen und sowas.
Das haben sie
alles
dann eher ausgelagert im Film auf diesen Anwalt. Ne?
Ja, genau. Aber ist sehr spannend. Und den Film mag ich natürlich auch wahnsinnig gerne.
Habe ich nie gesehen.
Spaß, Leute.
Er hat nur Teil 3 gemacht.
Nur den besten.
Ich habe nur Teil 3. Nein. Ich war natürlich auch ein Dino-Kind und magisch.
Ja. Ich freue mich jetzt schon, weil mein Sohn ist natürlich auch totales Dino-Kind, den dann mal das erste Mal zu sehen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Aber mit 3 ist vielleicht noch ein bisschen zu früh.
Das wird prägend.
Aber das wird, obwohl ich finde es ja ein bisschen schade. Ich meine, damals war es wirklich so, Dinos quasi in echt mal sehen, so mit echten Menschen agierend. Aber wenn man jetzt halt sich YouTube durchguckt und so, da sind bei irgendwelchen komischen Kindersendungen halt überall animierte Dinos. Ich denke, ach, naja, ich hoffe, dass das prägt nicht das Bild so für ihn von animierten Dinos in Zusammenspiel mit Menschen, sondern dann kann er trotzdem noch staunen, wenn er dann Jurassic Park sieht.
Mit Sicherheit.
Ja.
Er wird erst ein Guter sein, wenn er sagt, Jurassic World, die Filme sind doof.
Ja, genau. Sonst wird er enterbt.
Ja. Mein dritter Film, ein klassischer Pascal-Film, Heat.
Mm. Ja. Oh,
Gibt's auch.
Da kommen wir auch alle in Heat. Ja.
Gibt's auch einen Podcast von mir und Sebastian zu? Mhm. Haben wir ausführlich drüber gesprochen, aber ja, auch wieder, ich habe das heute schon ein paar Mal gesagt, auch wieder formvollendetes Meisterwerk. Mhm. 170 Minuten Kunst.
Und kein Gramm zu viel.
Nein, was für ein Brett. Ich habe den jetzt im Januar habe ich den auf 4K mir schön reingezogen und gedacht, das ist echt ist die
auch,
Höhe.
Ja. Der wäre beinahe auch der erste, der auch beinahe in meiner Liste hier gelandet wäre.
Also, wie gesagt, ich meine, man reduziert den ja immer gerne nur auf diese Action-Sequenz. Aber wenn wir ihn jetzt mal nur darauf reduzieren, ist das halt auch so ein Brett, ey. Also vor allem was da Sounddesign-technisch ist. Das ist, glaube ich, so das erste Mal, dass du in einem Film wirklich so ein Gespür dafür bekommst, wie laut diese Scheiße eigentlich ist, so wenn die da.
Zumal die ja die echten Sounds da haben, mehr oder weniger, aufgenommen haben.
Das ist so krass und du bist so am Schwitzen, wenn du dir das nur anguckst.
Bis heute, ja.
Das ist so gut und dann natürlich auch diese Diner-Szene mit De Niro und Pacino, wenn die sich da das erste Mal treffen und miteinander quatschen und
da kommt einfach so viel zusammen, ne? Also man denkt oft auch erstmal an die Action, aber im Grunde macht es ja nur einen kleinen Teil aus, aber du hast halt Charakterdrama, Gangster-Thriller und diese Action da drin. Und diese Dialogszene, also der Aufbau einfach. Ich will dir das jetzt nicht alles wegnehmen, weil du.
Nein.
Aber
ich habe schon mit Sebastian eine Stunde über den Film gequatscht.
Ja, aber auch dieser geile Aufbau, das ist einfach so smart, auch diese Geschichten nebeneinander relativ gleichbedeutend zu erzählen von Gangster, von Robert De Niro und Al Pacino, Gangster und Polizist, auch ohne große Schwarz-Weiß-Malerei einfach. Und dann die wirklich nach diesem krassen Aufbau dann irgendwann in der Mitte des Films erst aufeinandertreffen zu lassen, in so einer kleinen Szene und nicht mal eine Action-Szene, sondern in dieser geilen Diner-Szene, das ist so, da brutzelt es auch so richtig, das ist total.
Und ich liebe dieses hier De Niros Spruch, so du musst alles innerhalb von 30 Sekunden loslassen können und wenn dann diese Schlusssequenz da an dem Krankenhaus ist, wo hier seine Freundin doch da noch im Auto sitzt und er sieht Pacino schon kommen und er guckt sie an, sie guckt ihn so flehend und es passiert ja alles ohne Worte und dann hast du wieder den Cut zu Pacino hin und so wie er da dann wirklich diese 30 Sekunden hat, um abzuwägen, bleibe ich wegen ihr hier oder haue ich ab?
Mhm.
Und dann tschüss,
ciao,
auf Wiedersehen, ich muss irgendwie mein eigenes Leben retten. Also ja, da ist schon
Gänsehaut.
Schon echt geiler Film. Aber wie steht denn ihr jetzt zu Heat 2?
Na.
Weil das sind ja so Pläne, die ja jetzt mehr und mehr kommen.
Warum nicht?
Ja.
Soll er mal machen.
Ich meine, Michael Mann macht das ja selber, also wenn dann so, mal gucken.
Ja.
Ich hoffe ja, ich habe ja das Buch gelesen, weil er hatte den Roman mit einer Autorin zusammen geschrieben, Heat 2. Ich hoffe, dass er den ein bisschen anpasst. Weil das ja auch das ist ja so ein bisschen so der Versuch, einen auf Godfather 2 zu machen, weil es ist ja Prequel-Geschichte und Weiterführung von Val Kilmers Figur. Wie ist er noch? Chris?
Mhm.
Und
sowieso ein bisschen die Nebenrollen auch so geil besetzt.
Gleichzeitig ist halt dann in Heat 2 auch, wie gesagt, die Weiterführung davon, aber halt so eine Prequel-Story, die aber letztendlich nochmal so das hat, was wir schon so hatten, wo du da, wenn du das Buch liest, merkst du aber richtig, ja okay, es hat schon jemand geschrieben, so mit den Bildern im Hinterkopf so. Und wenn du liest, hast du auch so die Bilder von Heat halt nochmal anders auch im Kopf so. Also da bin ich echt gespannt. Mhm. Also ich hoffe, dass er da so ein paar Sachen auch einfach wegkürzt, weil da sind bestimmte Passagen, wo ich echt dachte, ist jetzt auch ein bisschen zu viel und bla bla und so. Ja. Aber mal gucken.
Erstmal gucken, ob der überhaupt zustande kommt. Ja. Ich meine, wäre auch nicht drauf, wenn nicht. Ich hänge da jetzt nicht dran, das braucht auch niemand, aber es kann spannend werden. Also gerade, wie gesagt, wenn Michael Mann das selber macht und Adam Driver würde immer wieder als Hauptdarsteller, glaube ich, ins Gespräch kommen.
Butler war doch, glaube ich, auch.
Ja. Genau, also das wäre schon auch spannend, aber genau, er hat da irgendwie immer Probleme jetzt gehabt, die Finanzierung so auf die Beine zu stellen, glaube ich, weil er da sonst was für ein Budget veranschlagt, aber ja, mal schauen.
Ja, und es wird natürlich den ersten Teil nicht berühren. Auch immer so, der zweite zerstört den ersten, das gibt's nicht.
Ja, das finde ich auch. Genau. Das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, und wenn der scheiße ist, dann ist der scheiße so. Dann genauso hier bei den Indie-Sachen so, kann man sich jetzt streiten, Teil 4, Teil 5 so. Wo ich dann denke, ja, fuck it, die ersten drei macht's mir aber auch nicht kaputt. Nee. So. Also das ist dann auch so, lass mich in Ruhe. So. Ich habe drei tolle Filme und die kann ich immer wieder gucken.
Ja. Ja, absolut.
Würden übrigens auch so, also gerade der letzte Kreuzzug wäre bei mir ja auch so ein absoluter Lieblingsfilmkandidat, weil ja, definitiv. Also da ist ja auch Indie ist ja für mich auch tatsächlich, hat rein persönlich einen höheren Stellenwert als Star Wars. Weil Indie hat mich viel, ich habe ja dann damals auch die ganzen Bücher gelesen und wollte auch Archäologe werden und hatte so einen dicken Ordner mit
einem,
ja, keine Ahnung, jetzt sitze ich hier. Mit
es ist Archäologe. Noch nicht zu spät.
Ja, genau, stimmt. Irgendwas,
das Vorwissen hast du schon mit 5 Indiana Jones Filmen.
Ja, genau. Gut, dann gehe ich mal weiter. Okay, über den Film müssen wir jetzt, glaube ich, auch gar nicht so lange sprechen. Das ist, ich glaube, da haben wir auch schon, in irgendeinem Podcast haben wir auch schon drüber geredet. Tatsächlich wird es jetzt weihnachtlich. It's a Wonderful Life.
Ach, Mist, ich hatte fast gehofft, du hast jetzt wieder doch einen von meinen Filmen, aber hast du nicht. Gut.
Ach so, stirb langsam, oder was? Nee, ja, ich weiß, wie gesagt, ich glaube, wir hatten schon irgendeinen Weihnachtspodcast, wo ich auch ein bisschen über von dem geschwärmt habe. Das ist ja wirklich so ein Kandidat, der wird jedes Jahr zum ersten Advent bei mir geguckt. Mhm. Den kann ich mittlerweile mitsprechen. Also ich glaube, seit 2000, da habe ich den Film das erste Mal entdeckt für mich. Und seitdem gucke ich den wirklich jedes Jahr. Also schon auch sehr, sehr häufig gesehen. Und ich mag den einfach. Ich war zu Weihnachten bei einem Podcast von zwei Fans von uns, wo ich den quasi so ein bisschen gezwungen hatte, It's a Wonderful Life zu gucken. Und die sind nun, muss ich sagen, leider deutlich jünger gewesen als ich. Und da hat man dann schon auch einfach irgendwie so ein bisschen den Altersunterschied gemerkt, so, weil It's a Wonderful Life ist natürlich 2 Stunden. Die erste Stunde ist eigentlich nur so, wir erzählen euch von diesem Mann namens George Bailey, der in Bedford Falls alles Mögliche für seine Mitmenschen tut. Und irgendwann ist er so verzweifelt, dass er sich wünscht, er wäre nie geboren. Und erst so in der zweiten Hälfte kommt dann so ein bisschen dieser Fantasy-Aspekt mit rein. Aber ja, so ein Film ist auch so ein garantierter Tearjerker für mich. Also am Ende sitze ich dann am ersten Advent immer da und muss mir ein Tränchen verdrücken oder 2 oder 3. Aber den finde ich sehr, sehr schön.
Kann ich auch voll verstehen. Also ist bei mir jetzt keiner von der Weihnachtsdauerrotation, aber ich kann es trotzdem verstehen.
Bei mir auch nicht, aber trotzdem.
Ja.
Klassiker.
Kann man trotzdem muss man gesehen unterstreichen, was du alles gesagt hast.
Komm,
wieder der Jimmy.
Wieder der Jimmy, ja? Der Jimmy ist aber auch
Jimmy
guter.
Ist ein guter. Ja,
ist ein guter Mann.
Darauf kann man uns einigen.
Ja. So, jetzt kommt der nächste Weihnachtsfilm.
Haben wir es ja schon vorweggenommen. Ja, ich habe Stirb langsam jetzt in meiner Liste. Und dazu hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwann einen Podcast, kann das
hatten
sein?
Hatten wir auch, ja.
Irgendwas Weihnachtliches?
Dazu muss man auch nicht viel sagen.
Deswegen, dazu muss man auch nicht so viel sagen. Es ist einfach ein absolutes Actionbrett bis heute. Für mich ein Action-Meisterwerk. Ist auch trotz deutlichem 80er-Anstrich, ist ein 80er in vielerlei Hinsicht auch irgendwie zeitlos, funktioniert auch heute noch super, weil er einfach auch so, was so Actionhelden angeht, einfach was Besonderes gemacht hat. Also er ist halt mit John McClane einfach jemanden da auf die Bühne zu bringen, der also schon Badass ist und die natürlich alle irgendwie niedermäht, aber halt trotzdem
Mensch geblieben,
genau. Er ist verletzlich, er
hat Flugangst.
Meckert die ganze Zeit rum. Er fängt ja damit an, genau. Er hat Flugangst, ist einfach irgendwie ein Mensch und trotzdem.
With your toes.
Und trotzdem, Motherfucker. Das ist schon echt geil. Und auch dieser emotionale Kern, der gut funktioniert, was halt auch gute Action einfach ausmacht, dass du zumindest irgendwie dich um die Figuren scherst. Die brauchst du halt im Zentrum, damit du da irgendwie Bock drauf hast und damit was auf dem Spiel steht und das funktioniert halt super und den dann auch gegen diesen grandiosen Bösewicht zu packen, also Alan Rickman einfach fantastisch, also diese Gegensätze auch, also er so ja, dieser smarte, kühle Stratege und John McClane reagiert im Grunde nur auf alles, was er macht und ist ihm trotzdem absolut Dorn im Auge.
Rickmans erste Rolle,
so.
Ne? Das vergisst man ja auch irgendwie immer gerne so, ne? Damit hat Alan Rickman angefangen.
Unfassbar, diese ganze Präsenz, die er damit bringt.
Ich muss trotzdem sagen, Skyscraper
ist der bessere Stellung.
Wenn Dwayne Johnson die Brücke stabilisiert.
Auch geil.
Also ist halt auch geil, so wie dieser Film halt, so wie viele Klone der irgendwie los.
Total,
das ist ja, total stilprägend.
Ne? Und ich meine, da kommt er jetzt, oder ist dieser komische Film mit Daisy Ridley? So diese Disney-Produktion, so Closer oder irgendwie sowas. Das ist 1:1 Stück langsam.
Ich erinnere mich,
Mit ihr als, sie ist Fensterputzerin irgendwie an so einem auch so ein Wolkenkratzer und dann gibt es auch Terroristen und sie wird dann da auch rein, sie muss dann da auch rein.
Ich weiß gar nicht, ob der noch ins Kino kommt oder so.
Ich glaube nicht, so, weiß ich nicht.
Weißt du, diese Woche ganz aktuell kommt ja dieser G20 zu Amazon Prime Video. Das ist ja auch, das ist ja langsam meets White House Down oder Air Force One oder so. Präsidentin räumt halt mit Terroristen.
Ich durfte den ja schon vorab sehen.
Ja gut, den hat Amazon mal nicht ins Kino gebracht.
Ja, ich frag mich, warum.
Ja, aber trotzdem ist es eben dieser Vibe, das hat ja wirklich so eine ganze Welle losgetreten.
Ja, Alarmstufe Rot hast du ja dann noch.
Ja, genau.
Sudden Death und.
Die aber zumindest noch halbwegs irgendwie dann Kult geworden sind.
Ja, beide auch sehr gut. Ja, aber Stück langsam
ja auch ein paar gute, also ich meine zumindest Stück langsam 3 war ja auch.
Stück langsam 3 ist ein Brett.
Das ist auch ein geiler Film so.
Ja, wo sie ich gucke auch den zweiten immer noch gerne.
Zweite ist auch gut.
Danach.
Ich habe ja bis heute.
Vierte ist auch okay.
Ich habe bis heute, ich glaube, das habe ich bestimmt im Podcast damals auch schon gesagt, bis heute den fünften immer noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt auch nicht so.
Der ist nix.
Ja, fünfte ist halt kein Stück langsam Film mehr.
Ja, deswegen habe ich, hab ich die ganze Reihe gesehen. Ja,
das ist ein Bruce.
Das ist okay.
Bruce
ja, aber an den ersten, in dem Fall kommt halt absolut nichts ran und das ist ja wirklich, der ist schon bei mir eher in der Dauerrotation zu Weihnachten.
Ja. Ja, super
Film. Ja, den gucke ich auch zu Weihnachten.
Toll. Bei mir wird's jetzt lustig, Leute.
Bei mir wird, der nächste wird bei mir auch lustig.
Ich habe nichts Lustiges.
Meine allerliebste Lieblingskomödie, die ich auch regelmäßig gucke und mich kaputt lachen kann, immer noch und die mir trotzdem ans Herz geht, ist Verrückt nach Mary.
Schlüpfrig.
Schlüpfrig und trotzdem liebevoll.
Ja.
Für mich eine beispielhafte Komödie, wenn es auch etwas derber sein darf, aber trotz aller Zoten, trotz aller Geschmacklosigkeiten in Anführungsstrichen, ist es trotzdem ein Film, der sich so für seine Figuren interessiert, die so lieb hat, die nie bloßstellt, obwohl man da
einiges.
Du hast es schon einiges ist da schon los, das muss man so sagen, aber den liebe ich echt über alles und ein Meisterwerk.
Ja, Komödien, das also ja Verrückt nach Mary.
Herrlich.
Der macht schon echt wahnsinnig viel Spaß. War ja damals auch echt so ein Phänomen, irgendwie, als der rauskam, so das gefühlt überall
total
irgendwie was von Verrückt nach Mary gehört. Und
Ben Stiller und von Ferrari Bros.
Glaube ich auch das erste Mal, dass mir Ben Stiller irgendwie so richtig aufgefallen ist, so als Schauspieler, so vorher. Ich weiß gar nicht, war da vorher? Ja, ein bisschen auch, aber.
Er hat schon Sachen gemacht, aber habe ich glaube ich nicht gesehen.
Genau.
Also hat genau, bis heute eigentlich so mein Humorzentrum wirklich so derber Blödelquatsch, aber mit dem Herz am richtigen Fleck, so wie die Rallys halt öfter gemacht haben oder auch Adam Sandler halt viel macht. Das ist wirklich, großartig, lustiger Film. Lange nicht mehr gesehen, wirklich, aber.
Stimmt, der ist bei mir auch schon ein bisschen länger. Und ich hatte sogar damals das Poster.
Oh.
Warum wohl? Weil ein guter Film war.
Aber tut einem auch gleich weh, wenn man so an bestimmte Szenen einfach so denkt. Also so von der, sowohl was Fremdscham angeht, als auch wirklich körperlich Reißverschluss, genau. Ja. Aber herrlich, absolut.
Reißverschluss hat schon weh getan.
Tolle Komödie. Komödie für die Ewigkeit.
Ja.
Ja, dann mache ich auch was. Einen lustigen habe ich nämlich tatsächlich auch, und zwar What's Up Dog von Peter Bogdanovich mit Barbara Streisand und hier Mr. Love Story.
Ryan O'Neill.
Ja, genau, Ryan O'Neill. Den auch irgendwann sehr früh tatsächlich irgendwie entdeckt und war erst so, oh, ist doch so ein alter Film. Und ja, damals hast du halt, also finde früher viele Filme noch, als ich jünger war und unwissend, eher so da abgedacht, oh, so ein alter Film, da kann ich noch nicht drüber lachen, so am Ende oder was. Aber so dieses, es geht ja eigentlich, das ist ja die Geschichte von 5 Koffern, die alle gleich aussehen und in jedem Koffer ist aber was anderes drin. In dem einen sind Geheimdokumente, in dem nächsten sind teure Juwelen, in dem anderen sind einfach nur Steine, dann irgendwie einfach nur Klamotten und sowas und die werden halt alle irgendwie vertauscht und zig Leute jagen aus unterschiedlichen Gründen hinter diesen Koffern her. Es ist halt wirklich einfach so eine herrliche Slapstick-Komödie mit sehr viel Charme und Witz und gerade Barbara Streisand auch zuckersüß irgendwie in diesem Film.
Barbara Streisand.
Und genau.
Dann sage ich ja jedes Mal, wenn du Barbara Streisand sagst.
Und ich finde, es gibt ja diesen klassischen Gag, 2 Menschen tragen eine Glasscheibe über die Straße und diese Glasscheibe geht irgendwann kaputt. Und dieser Film hat diese Szene auch und zögert sie aber so gekonnt raus, bei so einer sehr, sehr aufwendig inszenierten Verfolgungsjagd auch durch San Francisco, wo du denkst, so, jetzt muss es aber mal kaputt gehen. So viele Autos und immer schaffen die beiden irgendwie diese scheiße Fensterscheibe doch noch wieder zu retten und springen wieder zurück. Und ja, die Auflösung, sie geht dann doch kaputt, Spoiler, aber halt. Und ich mag den, ich kann über den wirklich immer wieder sehr herzlich lachen. Ja.
Ich finde den auch süß und spaßig. Ich habe den erst irgendwann im Rahmen des Studiums, glaube ich, gesehen. Das erste Mal. Ich habe auch nicht mehr, also ich kann mich nicht an vieles so im Detail erinnern, muss ich sagen. An die Scheibenszene auf jeden Fall noch. Und die Verfolgungsjagd, die ist großartig. Und ja, aber weiß auf jeden Fall doch, das hat Spaß gemacht, das ist wild, süß.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich den je gesehen habe. Und wenn, ist es ewig lange her. Müsste ich mal wieder auffrischen.
Sonst muss ich den mal mitbringen.
Ja.
Kann man machen. Also nicht nur kann man machen, der ist wirklich, ja, doch, wirklich toll.
Aber ich muss auch sagen, im Zusammenhang mit Komödien, ich habe jetzt das erste Mal die Komödie nachgeholt, die Christopher Nolan ja so feiert.
Der feiert Komödien? Kann Christopher Nolan lachen?
Das war ja sogar ein Filmstartsartikel, da bin ich erst auf
diesen. Von Michael dann.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ricky Bobby.
Ah, okay, den habe ich nie gesehen.
Mhm. Ja, doch, der
beziehungsweise den habe ich auch nie gesehen, so muss ich es eher betonen.
Ja, den kann ich auch sehr. Also ist jetzt keine Lieblingskomödie, aber ich dachte, weil wir jetzt so viel ernstes Zeug haben, Ricky Bobby kann ich trotzdem auch sehr empfehlen. Das ist dann aber wirklich so richtig dumm.
Ja, ja.
Also das ist nicht so, weil Verrückt nach Mary ist ja trotzdem auch noch, da steckt ja noch viel Liebe auch, wie du schon gesagt hast, für die Figuren. Ricky Bobby ist halt einfach nur doof. Aber es macht Spaß, so, wenn man es mag. So,
da ist auch alle Doofen echt zusammen.
Ja, ja, genau.
Ja, da muss dann aber einiges stimmen, dass ich das, ich mag das halt, wenn dann wirklich sowas, wenn sich der Film halt wirklich noch um seine Figuren schert, wenn das wirklich einfach nur doof ist, dann muss ich mal manchmal aufpassen.
Ich muss jetzt mal kurz sagen, ich habe ja den Trailer zum neuen Nackte Kanone gesehen und musste so lachen.
Ja, ich fand den auch großartig.
Ich fand das so witzig.
Ich fand das auch grandios.
Ich bin noch sehr perplex, was ich davon halten soll.
Ich bin total schockiert
gewesen. Obwohl das halt so eine Richtung von Film ist, da kann es auch nur bescheuert sein.
Ja, ja, ich musste so lachen.
Und das macht so, ist ja wirklich mini kurz, aber das macht weg zumindest den Verdacht, dass er so in diese gleiche Bödel-Richtung
also
geht wie der Originale.
Ich muss gestehen, der Gag hat mich, also es hat mich, der OJ-Gag am Ende,
super.
Der war super.
Ja. Ja. Übrigens nur im Original-Trailer.
Genau, weil im deutschen Trailer haben sie ja dann am Ende irgendwie was anderes, obwohl ich da den Schluss-Gag auch witzig fand.
Der ist auch gut, ja.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Ich finde halt die alten Leslie Nielsen-Filme
aber die werden ja nicht angetastet.
Also. Nee, eben. Aber ich bin gespannt so, also was gerade Liam Neeson da auch so aus diesem Ding. Ich meine, mit seinem Blümchenschlüpper da unter seinem Mini-Röckchen.
Also wie gesagt, zumindest nur nach diesem Mini-Trailer zu urteilen, hat man die Hoffnung, dass sie so in diesem Vibe irgendwie.
Ich meine, ich darf ja nicht meckern. Ich habe ja herzlich gelacht beim Minecraft-Film. Also wer bin ich jetzt, um hier rumzunörgeln, dass mich der erste Teaser zu Die nackte Kanone, das Reboot noch nicht so.
Also die drei Szenen, die man jetzt gesehen hat, die waren alle lustig.
Fand ich auch. Ja,
also echt. Deswegen.
Aber
und wenn sie bei Liam Neeson quasi ihn als Frank Drebin-Verschnitt mit seinen Taken-Fähigkeiten so ein bisschen kombinieren, why not? Also das.
Ja. Lonely Island Boys sind ja hervorragend.
Ja, genau, ja. Also. Immer noch Tipp, viel zu unbekannt, immer noch Popstar, Never Stopping. Ja, das ist einfach grandios. Auch gar nicht so leicht zu bekommen in Deutschland.
Das war Prime.
Physisch, also so, wenn man sich den ins Regal stellen will, auch super Film.
Ja. Jetzt was Ernstes, Markus, komm.
Never Stop, Never Stopping, so, oder?
Never Stop, Never Stopping.
So, genau, der Untertitel, egal, Popstar.
So, komm, jetzt. Hau einen rein.
Muss ich immer gleich an diesen Bin Laden Song
denken. Der ist auch
das,
gut.
Das ist super. Also, so geile Songs in diesem Film einfach zu
leid. Habt ihr den neuen jetzt gesehen? Sushi Glory Hole?
Ja, hab ich auch gesehen. Ja, klar. Das wurde mir neulich mal wieder reingespielt. Ja. Muss ich auch gleich wieder angucken.
Aber ich guck die Clips von so hier, ob nun Dick in a Box oder Mother Lover oder keine Ahnung. Guckt ihr immer wieder so gern. Ich habe die schon gefühlt 1000 Mal gesehen, aber irgendwann so zwischendurch so.
Ja, good times.
Ja,
die sind
good
halt times. Wirklich einfach lustig. Ja. Wir haben echt funny bones. Ja. Aber ja, jetzt was Ernstes, Markus.
Jetzt was Ernstes.
Oh, nein.
Und was wahrscheinlich bei einigen Leuten, also jetzt wieder was Naheliegenderes.
Okay. Wollen wir raten? Was er hat?
Also es sind noch zwei, die glaube ich, so okay. ein, bei vielen vielleicht Standardantworten sind, aber ich kann mich nicht davon freimachen, dass sie bei mir auch absolute Lieblingsfilme sind, deswegen nehme ich die jetzt auch noch.
Fight Club?
Ganz knapp, jetzt Pulp nicht Fiction. Auf der Liste, könnte genauso gut, genauso das Gleiche.
Also Fight Club und Pulp Fiction sind es nicht.
Sind jetzt nicht dabei, nee.
Aber es ist was Ernstes.
Ja, aber die werden beide kurz davor, die hätte ich genauso gut auf die Liste.
90er?
Tatsächlich, ja, gerade so.
Speed.
Oh, auch sehr eine gute Wahl.
Nee, gerade so, Matrix?
Matrix, ja. Ja, okay.
Absolut. Es ist auch wirklich sowas, ich hatte es ja vorhin bei Jurassic Park gesagt, dass mich das so in Staunen versetzt hat, wie dann danach wahrscheinlich kein Film wieder. Der ist aber wahrscheinlich am nächsten rangekommen damals nochmal. In vielen Aspekten. Also die Action ist natürlich absolut revolutionär gewesen. Also generell dieser Bullet-Time-Effekt einfach, hast du halt noch nie so gesehen, in einem Film zumindest nicht. Und aber auch die Szenen, die jetzt nicht, oder die auch ohne Bullet Time auskommt, die Action-Szene ist einfach absolut großartig choreografiert. Also wie sehr mir einer abgegangen ist in Ermangelung besserer Formulierung in dieser Lobby-Szene. Wirklich, also ich habe wirklich, und auch eine ähnliche Geschichte wie bei Jurassic Park. Auch wollte ich unbedingt damals im Kino gucken. Ich war da schon großer Keanu Reeves-Fan wegen Speed und noch ein paar anderen Sachen. Und wollte den, und das sah einfach alles irgendwie geil aus. Und da wusste ich natürlich als, weiß ich nicht, 10-Jähriger oder was das war, noch nichts über die Effekte großartig oder was da jetzt im Hintergrund ist oder so. Wollte den unbedingt sehen, war aber auch zu jung wieder. Und dann erst zu Hause nachgeholt und trotzdem hat er mich total gekickt und auch wieder andauernd geschaut. Aber gleichzeitig eben auch auf so vielen Ebenen. Der funktioniert auch auf so vielen Ebenen. Also nicht nur, was die Action angeht. Und selbst die Action erfüllt ja einen narrativen Zweck. Also die ist ja, das passt ja schon zu diesem ganzen virtuellen Raum, dass du halt wirklich diese Effekte hast, dass die Kamera sich da irgendwie so frei um die Leute herum bewegt und so. Und was die alles so können, um das zu visualisieren und so. Aber die ist auch nicht komplett zum Selbstzweck einfach nur da, weil es hat auch Sinn, was die sich da ausgedacht haben. Und inhaltlich macht es halt auch Spaß. Also die ganze...
Kann man nichts zu sagen, ne?
Ja. Und ich habe mir damals natürlich auch einen langen schwarzen Mantel geholt. Aber
Ich hatte die Sonnenbrille. Aber ja, ich fand den, ich weiß auch, ich habe den damals im Kino geguckt.
Ah, du Glücklicher.
Und du warst ja wirklich so, also du warst ja wirklich geflasht, so, vor allem auch so diese Idee zu sagen, ja, wir leben in der Simulation, ja, so, ja, ne? Auch, wie viel also. Man da denn auch irgendwie drüber diskutiert hat. Also, was ich halt damals spannend fand, wir hatten den Film dann sogar auch im Philosophieunterricht, haben wir mal so Platos Höhlengleichnis, dieses Menschen gucken auf Schatten, bis sie dann feststellen, oh, das sind wirklich nur Schatten und bla, 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 so. Dieses ist ja natürlich irgendwie spannend und diese Theorien, dass wir alle wirklich in der Simulation leben, das wird ja immer noch wieder gerne von irgendwelchen Verschwörungsheinis aufgegriffen und so, und ich finde, der Film hat es halt auch geil rübergebracht. Ja. So, ne? Und
ja, dass du auf so vielen Ebenen da angreifen kannst, wenn du so willst. Ja. Du kannst es einfach auch als Actionfeuerwerk abfeiern, wenn du willst, aber du hast natürlich auch diese Ebene, dass du da wirklich das ewig das
Philosophisches. Ja.
Ja. Und das macht den Zeichen den halt auch total aus. Und macht den halt
ja,
so spannend.
Und ich meine, das, was sie dann halt revolutioniert haben mit diesem ganzen Bullet-Time-Zeug, wie das dann halt auch weitergegangen ist in andere Filme.
Ja, das auch
ich muss
wieder.
Immer noch denken, als ich das erste Mal bei Scary Movie dann gesehen habe. Ja. Oder im ersten Shrek haben sie es ja dann auch.
Oder Drei Engel für Charlie.
Ja, genau. Ja. Also es taucht ja dann überall irgendwo wieder auf. Aber es ist natürlich so das Ding, wo du genau weißt, oh ja, das kommt aus Matrix.
Ja.
Wenn das stimmt.
Naja, ich habe...
Ich weiß nicht, ob John Woo das schon vorher gemacht hat.
Ja, so in der Form nicht. Also in Filmen ist es wirklich so, das erste Mal da. Es gab vorher, glaube ich, so ein paar Werbefirmen, die sowas manchmal schon vorher, glaube ich, angewendet haben. Das waren so die Ursprünge. Aber in Filmform ist es da wirklich so in der Form das erste Mal, dass sie wirklich in so einem Greenscreen-Raum einfach Fotoapparate, nenne ich es, Kameras, Fotokameras aufgestellt haben und da Bilder einfach gemacht haben. Und das ist...
Das war auch so geil. Das war so einer der ersten Filme, bei dem ich alles aufgesogen habe, was so im Umfeld dann über das Making-of kam. Vor allem, wenn du dann den Film schon gesehen hattest und dann kriegst du so irgendwelchen Sendungen, wo sie dann darüber berichten, wie das alles gedreht wurde und denkst du so, boah, krass, wieso haben sie das alles gemacht? Ey, mega.
Total, sowieso zu so einer Zeit, also da alles irgendwie mitgenommen, was ging. Aber auch einfach generell bei dem Franchise auch gehypt, also dann auch Videospiele und die Fortsetzung sowieso, da war ich auch mega pumped damals. Kann man dann halten, von was man will, obwohl ich die auch okay finde, zumindest erst. Nee, eigentlich finde ich alle okay. Aber auch wieder der Fall, in den ersten kommt halt nichts an.
Das stimmt.
Das stimmt.
Und hier Animatrix. gab es ja diese Anime-Dinger, die fand ich ganz geil. So, ja, weil die haben ja so einen Kurzfilm dann nochmal so ein bisschen.
Also auch schwach.
Hatte ich übrigens auch als Klicker.
Ja, hatte ich auch, genau. Ja. Ist, glaube ich, auch gar nicht mehr, generell Snapper, nicht mehr so. Sorry, ist auch physisch, glaube ich, gar nicht so leicht mehr zu kriegen.
Nee, nee.
Aber den Snapper davon habe ich auch noch neben dem Matrix-Snapper am Regal stehen. Das war auch cool. Cooles Projekt, ja. Das ist ja so fast so ein bisschen dieser Love, Death and Robots, weil was du halt mit Love, Death and Robots hast, hast du damals noch gehabt. Also schwankt auch die Qualität, aber war schon als Projekt gut. Oh, nee, kannst nicht lesen, aber
fünfter Film.
Das Problem ist, du kannst es selber nicht mehr lesen, weißt es einfach nicht.
Doch, ich weiß ganz genau, was der fünfte ist. Mein fünfter und damit wohl für heute letzter, ich denke.
Denke, ich habe jetzt nicht auf die.
Ist jetzt ein Genre, was mir sehr am Herzen liegt, der Western. Mhm. Ich habe einen Italo-Western aber aus dem Jahre 1968 und es ist Leichenpflastern sein Weg. Mhm. Klaus Kinski, Jean-Louis Trintignant und inszeniert von Sergio Corbucci, der auch Django gemacht hat, der düsterste und brutalste Western aller Zeiten, würde ich vielleicht sagen. Also, was für ein Downer. Mhm. Gesehen?
Ja, tatsächlich, ja, weil mein alter Herr ist auch so ein Western-Fan und ich habe diese ganzen, gerade die Italo-Western auch immer irgendwie rauf und runter geguckt.
Leider nicht gesehen. Ich habe mich ja lange mit ein bisschen schwer getan mit Western, weil ich sowas in der Familie leider nicht hatte, die mich da irgendwie diesen Horizont so erweitert hat. Das kam bei mir erst auch durch ein Seminar in der Uni. Ich muss schon wieder ein Uni-Seminar erwähnen. Da hatten wir wirklich einfach Western, einfach mal aus Neugier und da sind wir auch so ein bisschen chronologisch durchgegangen, nicht beim Italo-Western so richtig angekommen, es hat sich also auf den amerikanischen Western konzentriert, aber das war trotzdem, hat halt nur einen neuen Horizont eröffnet und da waren echt auch coole Sachen dabei. Und deswegen, ja, also wieder so ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, warum habe ich das so lange verweigert? Also es sind echt gute Sachen dabei, es ist natürlich auch viel Crap wie in allen Genres, aber...
Ja.
Wenn wenn du das gut aussiebst und
ohne Ende produziert.
Und wenn du jetzt sagst, das ist der krasseste und brutalste Western, dann gucke ich mir den natürlich an.
Oder ein absolutes Meisterwerk, ja. Zutiefst düsteres Meisterwerk. Mhm. Top.
Top, kann man nicht anders
top
sagen.
Film.
Top Film, musst du gucken. Ich weiß jetzt nicht, ich habe noch zwei Filme eigentlich.
Kannst du uns die auch erraten lassen?
Ja, das hat vorhin Spaß gemacht, obwohl ich habe ja gar nicht geraten, aber.
Na, also
ich werde auch
die
gerne
Frage
raten.
Ist halt, einer ist mehr im Action-Bereich und der andere ist mehr im Fantasy-Bereich.
Wir raten beide.
Okay.
Dann erstmal der Action-Film. Ich stelle Fragen und du sagst immer ja oder nein, okay?
Okay.
Klassiker?
Was ist Klassiker? 25 Jahre oder älter?
Also kennt man, ist einfach ein Film.
Ja,
den,
hat doch eigentlich schon.
90er?
Oh Gott, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube. 18.
Predator.
Nee, könnte 90er auch schon
Predator
sein. Ich weiß nicht.
Predator.
Nee.
Predator.
Lethal Weapon?
Nee. Es spielt ein Schauspieler mit, über den wir eben gerade schon gesprochen haben.
Oh, Gefährliche Brandung.
Ja.
Okay.
Oh, schön.
Ich weiß gar nicht. Der
ist 90er. 1990, glaube ich.
Okay. Ich glaube sogar 91 oder 92.
90 oder 91.
Ja. Wir raten aber erstmal noch den anderen, dann entscheiden wir uns, über welchen du reden darfst.
Ja, okay.
Oder?
Ja,
nein, egal, weiß nicht.
Also wir können jetzt schon über Gefährliche Brandung reden.
Ja,
das ist natürlich ein geiles Ding.
Schon wieder Keanu ist.
Young, dumb and full of calm. Johnny Utah. Ah, also, ich liebe den. Ich habe den jetzt letztes Jahr hier tatsächlich im Kant-Kino lief da. Da habe ich den das erste Mal im Kino geguckt. Und Catherine Bigelow haut da aber auch so ein Brett raus. Patrick Swayze als hier der gefährliche, aber sexy Anführer von den Dead Presidents und diese Bankräuber, die jetzt hier gejagt werden müssen. Und da ist so eine geilen Action, also die ganzen Surf-Sequenzen und sowas. Ich habe auch bis heute dieses komische Remake nicht angerührt.
Nicht. Also nein, aber da habe ich auch gar keinen Bedarf. Also,
also Point Break, finde ich absolut fantastisch. Das ist so richtig schön. Den kann ich auch einfach, den kann ich mir anmachen und einfach so drin versinken. So, ich finde den super. Also den mag ich total gerne.
Meisterwerk.
Absolut. Keanu Reeves ist auch einen meiner großen Schauspielobsessionen und der hat dazu auch beigetragen.
Ja,
auch schon vor Matrix. Also.
Und Gary Busey als hier sein Mentor da, schon sehr geil.
Und der andere war ein Fantasy-Film.
Ja.
80er.
Ja.
Willow.
Nee, aber auch ein geiler Film. Willow mag ich auch sehr gerne, aber nee, der ist es nicht.
Auch ein Klassiker?
Ja, ich glaube schon, obwohl ich gar nicht weiß, ob der so viel...
Okay.
Legende. Oder hier.
Legende mag ich auch wahnsinnig.
Reise ins Labyrinth?
Das wollte ich noch sagen, ja.
Nee.
Ah, okay. Dann wird's
das hat was mit Rittern zu tun.
Mit Rittern?
Klassische.
Excalibur.
Ja.
Ha. Ja?
John Boorman.
John Boorman?
Nie gesehen.
Ja, habe ich auch nie gesehen.
Nicht?
Nee, nee.
Oh,
wir haben heute echt alle so ein paar Filme.
Oh, den habe ich aber auch zu Hause. Den nicht nur ich. Den auch mal mit. Also Excalibur finde ich halt auch so ein Brett. Da sind ja auch so viel. Das ist ja auch Liam Neeson, Patrick Stewart, alle irgendwie so in so Nebenrollen mit Krass. Drin. Und das finde ich für mich so eine der besten Erzählungen von dieser Artus-Saga. Wirklich von Anfang bis Ende, also Geburt von Artus bis zu seinem Tod und wirklich alles drin, inklusive Mordred, sein Sohn von mit Morgana und die Suche nach dem Heiligen Gral und die Gründung der Tafelrunde und wirklich so episch, bombastisch, groß aufgezogen und auch geile Kampfsequenzen und hast du nicht gesehen, also den finde ich wirklich, der ist wirklich ein Brett, der macht echt Spaß und ich habe den, das ist so ein Film, den habe ich auch viel zu früh geguckt. Also ich weiß nicht wann, aber das war noch so, da war ich auch, es gibt den Eröffnungssequenz so, wo halt so ein bisschen erzählt wird, wie das alles mit Arthur überhaupt zustande kam, da gibt es dann irgendwie so eine kleine Vorgeschichte. Da saß ich auch da so, okay, wie funktioniert sowas, weil da kommt, ich glaube, da ist Uta, der König Uta, lässt sich irgendwie verzaubern, weil er halt so, das ist so ein bisschen so eine Troja-Geschichte, weil er unbedingt diese eine Königin da bumsen möchte und finde die so geil und lässt sich dann von Merlin verzaubern, dass er so aussieht wie ihr Ehemann und kommt dann von der Schlacht in voller Rüstung und ballert die Alte dann auch noch in voller Rüstung halt einfach so ein Bettchen weg da so, weil, oh, komm, mein Weib, ich komme von der Schlacht und jetzt müssen wir hier knattern und ich hab noch meine Rüstung an, das geht nicht, ich bin so.
Und wie alt warst du?
Ja, keine Ahnung, zu jung. Aber ist wirklich, also ich finde so auch von den Bildern her, von der Epik, die der da so in, glaube ich, auch 2,5 Stunden reinkloppt, ist Excalibur wirklich so ein geiler Film. Und der aber, wie gesagt, weil so die Frage, Klassiker oder nicht, der geht auch immer so ein bisschen, finde ich, schändlicherweise so unterm Radar.
Kann man aber, glaube ich, Klassiker nennen.
Ja. Ja. Kult auf jeden Fall. Ja. Wir haben ein bisschen gebraucht, um ihn zu erraten. Daran merkst du es ja. Aber ja.
Kann man gut, so, ich habe geschummelt. Jetzt komm, Markus, hau du noch.
Hast du geschummelt?
Naja, achso, ich habe jetzt zwei.
Ja, ich mache jetzt trotzdem nur den einen. Den anderen denke ich dann, sage ich dann nur so ein Regisseur-Themenfeld. Aber das haben wir heute auch schon quasi am Rand.
Sollen wir raten?
Tarantino. Beim letzten jetzt? Ja, ja. Das ist halt, also das kurz als Vorgeplänkel, mache ich das als Vorgeplänkel weg. Also eigentlich, Lieblingsfilmliste geht nicht ohne Tarantino. Ich rede jetzt nicht über einen Tarantino-Film, aber so viele Meisterwerke, was soll ich machen?
Also das ist jetzt, ist
das
jetzt?
Das ist nicht Tarantino jetzt, was ich mache. Der war zwar auch quasi mit auf der Liste und bei mir wechselt das immer so ein bisschen zwischen Pulp Fiction und Glorious Bastards. Ich hätte jetzt am liebsten, wenn, dann über Glorious Bastards tatsächlich geredet.
Meiner ist tatsächlich mittlerweile Once Upon a Time geworden.
Ja, bei mir
auch. Der auch großartig ist.
Und danach, also, glaube ich,
es gibt auch keinen,
Jackie Brown.
Es gibt auch keinen, der auch super ist. Es gibt keinen Tarantino-Film, den ich, glaube ich, nicht mag. Es gibt welche, die ich schwächer finde, aber für mich hat er keine schlechten Filme gemacht. Also bei Four Rooms kann man drüber nachdenken, aber da hat er nur einen Teil gemacht und sein Part ist gut. Deswegen kann man da noch diskutieren, aber sonst, was soll ich sagen? Aber trotzdem, auf jeden Fall bei den Lieblingsfilmen auch mit dabei, wenn ich jetzt über 10 oder 20 reden würde. Aber nein, langweiliger meine Wahl, aber er muss mit rein, weil er mich einfach so umhaut. Den hatten wir ja vorhin schon ausgeschlossen. aber es ist fortführend davon, bloß halt 4 Jahre später, aber epische Fantasy.
Herr der Ringe.
Tut mir leid. Also Herr der Ringe ist einfach als Gesamtpaket absolut grandios, episch. Das stimmt für mich auch einfach alles. Das ist auch einfach so ein interessanter Fall, weil ich ja vorher damit nichts zu tun, ich kannte Herr der Ringe absolut nicht, als ich den damals gesehen habe, das erste Mal. Ich war 10, 11, keine Ahnung, 2001, 12, hatte davon noch nicht gehört, aber Bücher, naja, gut. Und völlig weggeblasen, bin auch komplett unbefangen. Ich glaube, ich hatte vorher nur diesen Teaser gesehen, wo die über den Berg stapfen, komplett unbefangen reingegangen, vom ersten schon geplättet, damals völlig geschockt und überrascht, dass der mittendrin endet. Ich dachte mir, what the fuck, was ist denn jetzt los? Und dann erst so nach und nach gecheckt, ah ja, das geht ja dann noch weiter und das ist eine Gesamtgeschichte und auch für mich als Gesamtwerk einfach großartig. Also für mich keine Fantasy-Welt, glaube ich, jemals so lebendig und groß aufgezogen, dass es mich so irgendwie eingelullt hat, wo du auch jedes Mal denkst, ja, das geht jetzt abseits des Bildausschnitts wirklich noch weiter irgendwie. Also du könntest da wirklich eintauchen, könntest diese ganze Welt abmarschieren. Das kriegt Peter Jackson so geil hin. Der erzählt das auch in so einer guten Balance und hat da auch so gute Schwerpunkte gesetzt, was jetzt als Adaption dann angeht. Das ist einfach für mich ein Meisterwerk und auch emotional einfach so groß. Also da kommt, und auch da kommt viel zusammen von der Wirkung. Die Inszenierung, die Figuren, der Cast und die Musik einfach. Es ist also,
Es ist halt für damalige Verhältnisse krass gewesen, dass sie so einem relativen Nobody einfach so 300 Millionen gegeben haben und auch gesagt haben, ja, dreh alle drei Filme hintereinander und wir bringen die dann ins Kino, weil das würde ja heute kein Mensch mehr machen.
Vor allem auch nicht, um einfach nur so den Namen jetzt von irgendeinem Indie-Regisseur drauf zu branden, wie jetzt das Marvel halt gerne mal macht oder so, aber der auch tatsächlich seine Handschrift damit einbringen konnte. Ja, also hast du so Elemente mit drin und Schauspieler, wo du denkst, das hat er auch früher halt auch schon so gemacht.
Wenn du überlegst, 300 Millionen und jetzt hast du The Electric State, der 320 Millionen gekostet für einen Film und Peter Jackson hat es irgendwie.
Ich meine, Inflation und so, aber schön und
ja,
gut.
Ja, klar, ne, aber. Hast du eigentlich mal den Ralph Bakshi-Film gesehen?
Also teilweise, nicht komplett. Also
der ist ja tatsächlich auch so, das war die erste Verfilmung, die ich irgendwann mal so mitbekommen, weil ich war schon relativ früh wirklich ein großer Herr-der-Ringe-Fan. Mhm. Ich hatte irgendwann, ich mit 12 oder so, die Bücher mal geschenkt bekommen und die dann auch wirklich regelmäßig irgendwie gelesen. Und diese Ralph Bakshi-Animationsgeschichte ist ja dann auch hier mit Rotoskopie und so. Da siehst du ja teilweise auch so echte Menschen, denn die Orks spielen und sowas. So. Der ist eigentlich auch ganz cool. Vor allem bei dem ist es halt wirklich schade, weil der endet auch so mittendrin. Und eigentlich hatte er dann auch vor, sowas wie die Rückkehr des Königs quasi noch als zweiten Teil so ein bisschen mit dran zu bringen. Aber ist halt leider nie dazu gekommen.
Da kam dann
nie
was, das ist dann unbefriedigend.
Aber es ist trotzdem so einfach so als Herr-der-Ringe-Fan, finde ich, sollte man den mal gesehen haben, einfach um zu schauen, so okay, ja, so haben die das sich früher irgendwie vorgestellt. Und der ist trotzdem auch sehr schön gemacht.
Ja, aber ja, und auch so ein Fall bei dem Peter Jackson, bei der Adaption, wo ich einfach auch nie genug davon kriegen konnte.
Ja,
also
ich habe jetzt ja auch vorletztes Jahr mir die Extended Cut Version im Kino gegönnt, so also alle drei Filme. Das
habe ich
dann
auch nochmal im
so
Kino bei irgendeiner Wiederaufführung gesehen.
12 Stunden Kino hocken, auch schon geil.
Ja. Und man ist halt wirklich einfach da in einer anderen Welt für die Zeit.
Ja,
und
auch die Musik und die Kostüme. Ja. Also es saß wirklich auch nichts, wo ich irgendwie was meckern könnte. So, das ist schon
auch das, also man diskutiert ja höchstens mal, welchen Teil man jetzt da irgendwie am besten findet. Für mich ist als Gesamtwerk halt, wie gesagt, super. Wenn ich mir entscheiden müsste, ist es dann schon der dritte, weil da halt einfach irgendwie was zusammengeht und das Ende. Es spiegelt so mein Gefühl, was ich da habe, total wieder. Also, dass der Film einfach nicht enden will und ich will halt auch nicht, dass er endet. Ich mag das halt, dass da immer wieder noch was kommt. Und ich denke, ach, ja, jetzt, aber lasst mich doch nicht jetzt hier zurück und so. Und das ist schon, herrlich, toll. Schön. Geil, findet den auch ganz okay, oder?
Ich finde die alle drei ganz, ganz toll. Vielleicht die beste Trilogie, was die Qualität angeht.
So, wollt ihr noch schnell reinhauen, was ihr noch reinzuwerfen habt?
Ich lese nur die Namen vor.
Ja, okay.
Zodiac, Scream, Eyes Wide Shut, Halloween, Taxi Driver, Der Exorzist, Beim Sterben ist jeder der Erste, American Pie und Brokeback Mountain.
Nice. Von denen habe ich jetzt, mit denen hättest du mich nicht so bloßgestellt. Ich glaube, ich habe fast alle davon gesehen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Toll. Ja, jetzt musst du erstmal, Sebastian, weil ich würde einmal meine 5-Sterne-Liste durchstellen.
Ich habe ja schon mehr als genug geschummelt, so was ich noch. Ich hatte jetzt auch noch kurz
den letzten
Kreuzzug mit reingeworfen. Ja. Ich will trotzdem, das klingt immer so klischee-mäßig, aber ich muss tatsächlich den ersten Star Wars mit reinwerfen. Also Episode 4 jetzt dann, aber weil den. Ja gut, dann hast halt Kind rauf und runter geguckt und ich weiß noch, und das Lustige ist, mein Vater kann sich bis heute nicht mehr dran erinnern, aber er war mit mir damals 97 im Kino, als die nochmal diese Special Edition von Episode 4.
Bei mir war es meine Mutter damals.
Und ich war so platt, weil ich konnte endlich so Star Wars im Kino gucken. Ja. So. Ich hatte die Filme halt immer nur im Fernsehen geschaut und dann auf einmal gab es das im Kino und wenn ich die Geschichte meinem alten Herrn erzähle, der so, habe ich gemacht, da kann ich mich gar nicht dran
erinnern. Eigentlich ein bisschen traurig. Meine Mutter ist es, glaube ich, auch nicht viel anders, aber was für einen selber so ein prägendes Erlebnis war.
Ja,
so
vor allem, verbinde das halt auch irgendwie so, wir haben zusammen diesen Star Wars-Film. Ja. So, ja,
bei mir war das genauso. Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob ich die vorher überhaupt schon richtig gesehen hatte damals. Also ich kann mich erinnern, dass die erste Berührung war Empire Strikes Back, die Schlacht von Hoth, die mich halt komplett umgehauen hat, die hatte ich im Fernsehen gesehen. Und dann war das so, war auch so in dem Dreh, wo dann die Special Editions rauskam, wo zumindest wir Episode 4 gesehen haben. Ich weiß auch noch genau wo, ich weiß auch noch ungefähr, wo wir saßen. Das ist auch wirklich so ein einprägsames Erlebnis.
Kino gibt's gar nicht mehr, in dem ich den.
Na, meins gibt's immer noch. Da habe ich neulich A Real Pain erst gesehen, das Filmtheater in Friedrichshain.
Ja, sehr gut, ja.
Ja, aber ist Power Wars bei mir auch dabei. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre da wahrscheinlich Empire Strikes Back da drin. Aber ja, der wäre auch dabei. Fincher generell, wir hatten ja Fight Club schon, aber auch Sieben oder Gone Girl sind bei mir
ich
auch.
Ich hätte ja Zodiac.
Genau, du hattest Zodiac. Memento wäre bei mir noch einer, den ich noch hätte. Dann Nightcrawler, Oldboy, Fluch der Karibik, Leon.
Stimmt, Oldboy, ja. Oldboy ist auch.
Ja.
Oldboy war tatsächlich für mich so das Tor zu den ganzen asiatischen Filmen. So.
Ja,
also,
bei mir ähnlich.
Ich glaube, das war es für viele.
Ja, ja. Ne?
So eine,
und Mononoke ist bei mir tatsächlich auch noch ganz, ganz weit oben. Zusammen mit Akira.
Akira. Leon der Profi, From Dusk Till Dawn. Und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Das ist, glaube ich, der neueste Film, der an dieser Liste drin vorkommt. Mhm. Ja, das sind zumindest die, die ich jetzt mal runterspulen kann, die bei mir 5 Sterne haben. Wir hatten ja am Anfang die Diskussion, ob das jetzt so aussagekräftig ist oder nicht. Mhm. Aber das wollte ich zumindest noch mal erwähnt haben.
Fein.
Punkt. Neben Fight Club, den wir vorhin schon wieder mal. Ja. Tarantino, ja. Fast alles.
Gut, dann haben wir alles durch. Wie gesagt, also nochmal an alle, die zuhören, der Hinweis. Also wir können das gerne auch irgendwie zu so einer neuen Reihe machen, weil, wie gesagt, jetzt sind wir ja wirklich mal durch alle Genres so ein bisschen gesprungen, aber man kann es ja wirklich auch schön auf Lieblings-Fantasy, Lieblings-Horror, Lieblings-Western, Lieblings-Action, keine Ahnung, Filme, oder wir gehen auch mal die komplette Redaktion so ein bisschen durch, hören mal um, weil ich glaube gerade so Björn und Christoph, die gucken ja auch so viel, da kommt ja sicherlich auch ein bisschen was zusammen, oder Michael und Stefan, die sind ja auch viel unterwegs, so filmisch, so da können wir was machen, schreibt einfach an leinwandliebertfilmstadt.de, wenn wir das irgendwie mal ein bisschen ausweiten und breiten sollen.
Genau, wenn ihr nicht immer wollt, dass wir saufen, wenn es keine
Kinostarts
gibt.
Dann können wir nämlich auch sowas machen. Und ja, danke Markus. Danke,
ja, sehr gerne, war super.
Sehr gerne.
Und danke an euch da draußen. Wie gesagt, leinwandliebertfilmstadt.de. Und was reden wir denn nächste Woche? Ach, Blood and Sinners.
Ja.
Der neue Film von Ryan Coogler, der mal nichts mit Black Panther zu tun hat.
Aber trotzdem,
und trotzdem
Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan dabei hat.
Gleich zweimal.
Wir sind sehr gespannt.
Ja.
Das gibt's ja nächste Woche. Das war's von uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.